Bist du Flash?
Ich bin auf einem Raketopet im Blindflug.
Du bist auf einem Raketopet im Blindflug, Flash?
Das Sofa IMAX. Der Filmpodcast aus dem Wohnzimmer.
Moin, willkommen hier auf dem Sofa. Wir haben uns nach langer, langer Zeit entschlossen, endlich mal wieder etwas Kreatives zu unternehmen. Wir, das sind Matthias.
Hallo.
Sascha.
Moin, moin.
Und Frank, das bin ich. Wir kennen uns jetzt auch schon über 25 Jahre und waren damals sehr kreativ unterwegs. Begonnen hat damals alles hauptsächlich im Bereich Star Trek. Irgendwann kam Frau, Kinder und mehr Beruf dazu und irgendwie blieb immer weniger Zeit übrig. Jetzt haben wir beschlossen, das zu ändern. Das heißt nicht, dass wir uns von Frau und Kinder trennen wollen. Das heißt, dass wir uns einfach irgendwie die Zeit nehmen werden. Was haben wir vor? Wir werden hier auf dem Sofa Filme gucken und gleich danach besprechen. Ich bin nicht mehr der Jüngste, also darf zwischen Gucken und Besprechen nicht mehr so viel Zeit vergehen. Ich hoffe, dass wir hier in Zukunft noch den einen oder anderen Film besprechen werden. Vorgenommen haben wir uns einen im Monat. Heute fangen wir mit Flash Gordon an, den Film von 1980. Aber vorher befassen wir uns noch ein bisschen mit der Geschichte von Flash Gordon.
Also angefangen hat es damals mit dem Comic 1934. Von Alex Raymond am 7. Januar.
Aber hat ihr jemand gelesen von euch?
Nicht wirklich.
Nee, auch nicht. Nee, ich auch nicht. Das war damals die Konkurrenz zu Buck Rogers, der 5 Jahre vorher den Comicmarkt mit diesem Genre beherrschte.
Ich habe noch eine Special Edition von Flash Gordon. Da ist ein Auszug des ersten Comics drin. Also, aber ansonsten habe ich davon auch nichts gelesen.
Halt mal ins Mikro.
Moment.
Also von Buck Rogers kenne ich aber auch tatsächlich nur diesen, auch den 80er-Jahre-Film.
Dito.
Nee, hab ja auch nie was anderes von gehört oder gesehen. Die Serie vielleicht noch teilweise.
So, kann man das hören? Nein.
Das sind ja die Bilder, die wahrscheinlich auch am Anfang teilweise
genau, im Vorspann gezeigt werden.
Ja, dann haben wir auch alles gesehen, was wir brauchen.
Alles Wichtige, genau.
Auf jeden Fall waren die Flash Gordon Comics sehr schnell erfolgreicher wie Buck Rogers.
Weil sie in Farbe waren oder?
Nee, die Geschichten haben mehr überzeugt.
Waren wahrscheinlich Action.
Und die Zeichnungen sollen auch besser gewesen sein.
Die sind auch recht ordentlich, wenn man es mal so betrachtet. Allerdings sehen hier die Echsenmenschen besser aus als im Film aus den 80ern, muss man mal so sagen.
Haben die kein Gesicht im Mund?
Nein, die sind eher wie Echsen.
Und relativ schnell, 1936, ging dann auch schon die erste Flash Gordon-Serie an den Start mit Buster Crabb in der Hauptrolle. Da habt ihr ja auch vor kurzem 1-2 Folgen von geguckt.
Ja, ich habe leider nur eine geschafft bis jetzt, aber ich glaube, es geht in dem...
Es geht eigentlich immer so weiter, ja, kann man
ja
so sagen, genau.
Aber fand ich ganz gut.
In Kreisform und Wunderkerzenantrieb landende Raumschiffe.
Ja, genau.
Mit kaputten Auspuffsound.
Und auch diese Riesensaurier, wieder genau wie in vielen alten Filmen auch.
Ach stimmt, das waren auch diese Leguane
mit so aufgeklippten,
ja, genau,
Rückenflossen, ja, sozusagen.
Also echte Leguane, die dann etwas langsamer gefilmt wurden.
Heute bestimmt nicht mehr möglich, oder?
Nee.
Am besten waren die tollen kurzen Höschen der Helden, auch von Flash Gordon. Alle hatten sie Mini.
Stimmt, im Schwarz-Weißen hatten sie alle Mini. Während Flash Gordon im 80er-Jahre-Film ja nur bei seiner Exekution ein Lederhöschen trug.
Ja. An den Comics hatten sie allerdings lange Hosen.
Ja.
1954 erschien tatsächlich noch eine Fernsehserie, die zum größten Teil in Berlin gedreht wurde. Immerhin ein Budget von $15.000 pro Folge. Allerdings ist sie, obwohl sie zum größten Teil in Berlin gedreht wurde, in Deutschland nie erschienen. Habt ihr da schon mal was von gehört?
Nee, habe ich nicht so. Nee. Ich kenne auch nur die alte.
Tito.
Hiervon auch nicht, weder auf Englisch noch sonst irgendwie. Die Handlung ist auch anders wie vom Original. Ist nicht mehr das Original. Abweichend von der Handlung der Comics spielt hier die Serie im Jahr 3203. Flash, Dale Arden und Dr. Zarkov arbeiten als Agenten für das Galactus Bureau of Investigation. Unter dem Kommando von Commander Paul Richards bereisen die drei Agenten in ihrem Raumschiff Sky Flash die Galaxie und bekämpfen intergalaktische Bösewichte oder Weltraummonster. Naja, wäre mal interessant.
Klingt auch gut.
Galactic Bureau of Investigation. Ja.
Wie sieht da die Abkürzung? GBI, naja. GBI. Dann gab es ja noch diese Fernsehserie von 2007.
Ja, habe ich geguckt. Jedenfalls, glaube ich, die ersten Folgen.
Ja.
Er lief mir auch nur ein paar Folgen erstmal.
Ne? Später lief auf dem Sci-Fi-Channel noch die restlichen, aber ich habe die eine Folge gesehen.
Doch, habe ich gesehen.
Ich fand die nicht so...
Nee, das war so... Wann kam die raus? 2000er irgendwas?
2007.
Genau. Mhm.
21 Episoden.
Also so eine typische Teenie-Serie halt.
Ja.
Also
ja.
Warum? Nicht wirklich Flash Gordon.
Ich hatte die immer so eingeordnet in die Ära mit Herkules und Xena und so.
Eher so mit hier Smallville, Superman. Ja,
okay, also doch schon ein bisschen weiter
vor. Ich glaube, der Flash Gordon-Darsteller war auch aus der Serie mit Superman, also Smallville.
Denke aber, es als Zeichentrickserien von 79 bis 80, die Abenteuer von Flash Gordon. Noch ein paar Folgen von denselben, die He-Man, Shera und Bravestar später gemacht wurden.
Die waren gar nicht so schlecht. Die waren ganz spannend gemacht.
1990 lief das auf Tele 5. Ich habe da nie was von gesehen, allerdings auch nicht.
Die waren auch da recht nah am Comic dran, fand ich. Also von den Darstellungen her. Also die Comiczeichnung.
Das hielt sich, war auch wieder mehr die Geschichte wie in den Comics. Dann gab es noch Defenders of the Earth. Kennt das jemand? 86.
Nee.
Flash Gordon und Ming der Unbarmherzige in der Zeichentrickserie Die Retter der Erde.
Nee, die habe ich auch nicht gesehen. Kann mich jedenfalls nicht dran entsinnen.
Dann gab es. Was war das? Flash Gordon 1996. Eine US-französische Co-Produktion, von denen ich aber auch noch nie was gehört habe. 26 Episoden.
Wieder gehört noch gesehen.
Aber das ist auch gleich keine animierte Serie, sondern eine richtige.
Okay.
Aber auch noch nie was von gehört.
Ja.
Dann gab es noch ein paar Hörspiele von Telefunken, ganze zwei, 75 und 76. Aber ein paar mehr von Europa, 81 und 82. Sagen wir die Sprecher was? Horst Frank als Erzähler sagt mir ja noch was. Und die anderen? Kennst du die?
Die da wären?
Lutz.
Ja, Lutz Mackenzie, ja, das sind alles super Sprecher. Gottfried Kramer, Jürgen Thurmann. Jürgen Thurmann hat hier auch Ming gesprochen. Achso, tut er im Hörspiel auch.
Ach ja.
Wolfgang Dreger. Oder war, glaube ich, der Sprecher von Woody Allen.
Ja, klar.
Okay. Hat die mal jemand gehört?
Nee. Warte mal, doch, eine Platte hatten wir.
Echt? Wow.
Ich weiß aber nicht mehr, was das war, ehrlich gesagt. Was das für eine Folge war. Aber eine Platte hatten wir immerhin.
Nicht schlecht.
Ja, habe ich leider nicht mitbringen können.
Verdammt. Das war auch nicht weit auf dich. Dann gab es natürlich noch die unglaublichen Flash Gordon-Filme mit Flash Gordon mit E.
Flash
Gordon. Es gab doch nur einen, oder?
Nee, zwei.
Was?
Erst aus den 70ern, den ersten. Und dann gab es aus den 90ern noch irgendwie einen.
Ich kenne ihn.
Von 89, ja.
Den haben wir auch mal hier gesehen, ne?
Der zweite war Flash Gordon trifft die galaktischen Cheerleader. Und der erste war Flash Gordon, Schande des Dschungels, hätte ich fast gesagt.
Es kann nur
Schande
heißen,
der Galaxis.
Schande der Galaxis.
Schande der Galaxis, genau.
Das sollte tatsächlich ein richtiger Pornofilm werden.
Echt?
Wir hatten den auch gedreht und hatten auch schon die ersten Hardcore-Szenen gedreht, bis dann sich herausstellte, dass einer der Darstellerinnen minderjährig war. Die Polizei hat deswegen einige Teile des Filmmaterials beschlagnahmt und danach hatte man den Film als Sexklamotte umgeschrieben.
Ich denke, die Polizei hatte das beschlagnahmt, oder haben sie noch?
Nee, nur die Hardcore-Szenen.
Ach so, okay. Ja.
Und die waren nachher nicht mehr Hier steht, die wurden so oft geguckt im Prozess.
Ja. Naja. Aber ich glaube, der hatte echt gute Spezialeffekte, ne? So Stop-Motion-Dinger hatte
der. Ja, die Stop-Motion-Effekte waren wirklich ziemlich ordentlich. Und das Spannende ist, falls sich noch jemand daran erinnert, Biju Chimble, eine von den ersten Star Trek-Fans der ersten Stunde, die war an den Spezialeffekten beteiligt.
Ja, okay. Daher kennt man die.
Special Make-up war es, glaube ich.
Da waren noch mehrere bekannte Special Effect-Leute, Maskenbilder drin, die sich aber nicht, die sich nur unter Künstlernamen dort in den Endcredits verewigt haben. Ich weiß nicht, sagt ihr was? Rick Baker?
Ja,
natürlich.
Natürlich.
Ich bin mal wieder unwissend.
Ja, Stop-Motion-Künstler.
Hier steht der Stop-Motion-Künstler Jim Danforth.
Aber Rick Baker kennt man doch schon. Das Ding aus einer anderen Welt, die ganzen Effekte, die sind Wahnsinn.
Ach so, die aus dem Carpenter-Film, oder?
Ja,
Carpenter. Gorillas im Nebel.
Gorillas im Nebel, ja, also die sind echt ziemlich...
American Werewolf.
Ja, genau.
Ich dachte immer, hier kommt ein Prinz Porno drin vor, aber das war der Planet, der hieß Porno. Die anderen Namen.
Kann der Planet ja nichts dafür.
Nee. Dort kämpft Flash Gordon ja gegen die gefährlichen Sexstrahlen.
Genau, die Impotenzstrahlen waren das so irgendwie, ne? Ja, genau.
Nee, im Gegenteil. Die Impotenzstrahlen waren im zweiten Teil.
Ach, die waren im zweiten Teil.
Im ersten Teil haben sie sich alle die Kleider vom Leib gerissen.
Entschuldigung, das habe ich
vergessen. Das war genau das Gegenteil im ersten Teil. Da konnten die Piloten ja nicht weiterfliegen, weil sie plötzlich so geil waren.
Ich habe nur noch in dunkler Erinnerung den Hühnerantrieb. wo Flash Gordon nach hinten musste, weil der Hahn gestorben war und dann musste er die Hühner beglücken, damit sie überhaupt fliegen konnten. Was für eine Klamotte.
Beim Landen sind sie auch gleich auf die Kraftwarzen gestoßen, auf die Riesenbrüste.
Aber um diesen Film soll es gar nicht gehen heute.
Nein, eigentlich nicht. Der hatte immer eine 500.000 Budget. Der zweite Teil war ähnlich, nur eben mit gegenteiligen Strahlen. Das waren die Impotenzstrahlen. Da konnte die Lattballmannschaft nicht mehr die Leistung vollbringen, die von ihnen erwartet wurde. Aber ich glaube, mehr brauchen wir dazu auch nicht sagen.
Nee.
Und dann sind wir schon bei unserem Hauptthema heute, bei dem Flash Gordon-Film von 1980. Es hatte ja auch jemand anders versucht, zuerst Flash Gordon zu verfilmen. Wer war das noch?
Also ich weiß, dass George Lucas mal so einen Versuch unternommen hatte.
Den meine ich.
Den meinst du? Ja, ich habe gelesen, dass er sich damals mit Dino De Laurentiis getroffen hat, sogar ein paar Mal, und ihm angeboten hat, Flash Gordon zu verfilmen, da dieser ja die Rechte an dem Film hatte. Aber der hatte dann nicht so wirklich Interesse an ihm.
Er hatte...
Aber war es, nachdem er schon Star Wars gemacht
hat? Nee, vorher.
Okay. Und er konnte sich, glaube ich, auch die Rechte nicht leisten.
Genau.
Er hätte sie schon kriegen können, aber es war zu teuer.
Richtig.
Und so hat George Lucas beschlossen, seinen eigenen Flash Gordon zu drehen.
Hat er auch gehabt. Ich meine, es waren Flash Gordon-Elemente drin, dann die typischen Western-Elemente, glorreichen 7.
Starkiller hieß auch ähnlich.
Ja, genau.
Der Gott sei Dank etwas umbenannt wurde später.
Und dann hatte der ziemlich großen Erfolg und dann hatte Dino De Laurentiis dann auch gesagt, so, ja, dann sollte ich es vielleicht doch mal verfilmen.
Wenn das gut ankommt, dann springe ich mal auf den Zug auf und verfilme selbst Flash Gordon. Zuerst fragte er Federico Fellini, der lehnte allerdings dankend ab, genau wie Sergio Leone. Danach stellte er Michael Allen, heißt er so, glaub ja, ne?
Mhm.
Ein, um das Drehbuch zu schreiben. Und Regie sollte Niklas Roeg führen. Die beiden arbeiteten mehrere Monate zusammen, entwickelten ein Drehbuch und kreierten einen Look für den Film und sollte einen ernsteren Ton haben, ähnlich wie Star Wars. Laurentiis war jedoch mit Roegs Ideen unzufrieden und dann verließ Roeg das Projekt und er sagte noch zu Michael Allen, kümmere dich um unser Baby.
Hm.
Als Ersatz stellte Dino Mike Hodges ein, zusätzlich holte Laurentiis noch Lorenzo Semple als Autor an Bord, der auch nicht ganz unbekannt ist. Der unter anderem auch die Drehbücher zu der alten Batman-Serie schrieb. Und so erhielt das natürlich alles einen sehr comichaften Charme, so wie wir das heute auch kennen.
Aber der nicht nur die Drehbücher die Drehbücher zur Batman-Serie geschrieben, sondern auch zum inoffiziellen Bond-Film Sag niemals nie.
Stimmt, ja.
Ne? Da haben wir so ein paar Parallelen dann eben auch. Ne? Ich meine, Timothy Dalton spielt Prinz Barin, der war ja auch später mal Bond.
Dann haben wir noch Topol.
Topol, genau. Der auch in einem Bond-Film mitspielte.
In For Your Eyes Only. Als Pistazienessender.
Ich kann mich überhaupt nicht erinnern.
Nachdem.
Genau. Sogar Max von Sydow hat in Sag Niemals Nie mitgespielt. Der spielte nämlich den Blofeld.
Ja. Wer Blofeld nicht schon alles gespielt hat.
Ja, das ist schon irre. Ja.
Michael Allen war natürlich überhaupt nicht erfreut davon, dass das Ganze jetzt einen Comic-Touch haben sollte. Michael Allen sagte irgendwann, da steht zwar mein Name drauf, aber es ist nicht mehr unser Film. Wie der Film am Ende wurde, hat mir das Herz gebrochen. Der Ärmste. Wer weiß, ob sein Film besser geworden wäre. Wir sind gar nicht ganz zufrieden mit diesem jetzt. Allerdings zog Michael Allen seinen Namen aus dem Film.
Mir sagte der Name sowieso nichts.
Okay. Kommen wir zur Besetzung von unserem Film. Du hattest noch eine Geschichte, wie sie zu Sam Jones kam.
Ah, warte mal, aber vorher sollte es doch Kurt Russell werden, als erstes, meine ich.
Ja?
Ja. Und er wollte, glaube ich, nicht. Und Schwarzenegger haben sie auch gefragt.
Stimmt. Schwarzenegger wollte es machen, aber Laurentius meinte, dass sein österreichischer Akzent dann doch ein bisschen zu krass wäre.
Ja, obwohl sie Sam Jones ja auch über so synchronisiert
haben. Ja, aber das hatte ja andere Gründe.
Ja. Aber wenn man sich Schwarzenegger in dieser Rolle vorstellt...
Also, das weiß ich nicht. Oh, warum nicht?
Naja, wer weiß, wenn man das so...
Aber auch Kurt Russell hätte ich mir vorstellen.
Ja, selbstverständlich. Genau. Das Ding ist ja, dass eben Flash Gordon in der 80er-Verfilmung ja auch ein Footballstar war und nicht wie im Original ein Polospieler. Ne? Also, und Footballstars, die haben ja schon eher so Muckis, würde ich sagen. Also hätten Kurt Russell und Schwarzenegger schon gepasst.
Ja, warum nicht? Wer weiß, was daraus geworden wäre.
Wenigstens Kurt Russell wäre ein Schauspieler gewesen.
Das wäre ein Vorteil.
Das wäre ein Vorteil gewesen. Genau.
Dann hätten sie ihn blond eingefärbt.
Na, das hatten sie aber auch bei, Dings, wie heißt er nochmal? Bei Sam Jones. Denn Flash Gordon war ja ein blonder, blauäugiger Superheld. Und Sam Jones war ja auch eher straßenköterblond. Und hatte braune Augen. Dann haben sie ihm Kontaktlinsen versucht zu verabreichen. Aber das hat nicht geklappt, weil seine Augen dann dadurch gereizt wurden und nichts mehr sehen konnte.
Aber habt ihr den im Kino gesehen, als er rauskam, 81?
Nein.
Oder so?
Nee. Nein. Flash Gordon erst gesehen durchs Panini-Album. Ich habe erst das Panini-Album gehabt. Dann habe ich da diese Aufkleber aufgenommen und habe gedacht, das sieht eigentlich alles ganz spannend aus. Und irgendwann später gab es den dann mal auf Video. Und dann habe ich mir die bei Brinkmann damals noch in Hamburg die Videokassette
gekauft. Ich erinnere mich nur, ich glaube, die Musik war damals sehr präsent.
Das stimmt.
Lied von Queen. Ja, ja. Ich glaube, das war so das Erste, was ich davon mitgekriegt habe.
Ja, wir hatten damals, ich hatte damals den Soundtrack in der USA bestellt und lange vor dem Film bekommen. Und wir kannten vorher nur die Flash Gordon-Filme mit E. Und als dann bei dem Soundtrack Dale Arden an einer Stelle an zu stöhnen fing, haben wir gedacht, oha, das wird doch wieder heftig in diesem Film. Aber allerdings hatte das überhaupt nichts mit diesen Filmen, die wir bisher nur kannten, zu tun.
Ich habe die Flashcorn-Filme erst später gesehen. Muss
ich auch. Ich habe die auch.
Viel später. Irgendwann mal nachts auf Tele5.
Nee, kann ich auch nicht. Ich habe das zum ersten Mal gesehen, als wir das hier mal geguckt haben.
Okay. Ich habe die tatsächlich im Kino gesehen, noch die ersten beiden.
Oha.
Und auch den...
Als Kind.
Ja, das erste Mal haben sie uns tatsächlich wieder weggeschickt, weil wir einen dabei hatten, der etwas zu jung aussah. Hm. Und den haben sie nicht reingelassen und dann mussten wir alle wieder nach Hause und haben dann an einem anderen Tag das nochmal geschafft zu gucken.
Kino. Nee.
Ich habe auch den von 1980 gleich im Kino gesehen. Ich bin auch ein bisschen älter wie ihr.
Ein Ticken.
Ein Ticken, ja. Ja, habe ich in Hamburg im Kinocenter gesehen, was nicht unbedingt ein gutes Kino ist, was mehrere Gründe hat, aber... Da gab es auch diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so Flyer. Das waren so Klapp-Broschüren zu dem Film, wo an der Seite so ausgeschnittener Flash Gordon und ein ausgeschnittener Ming war.
Ja.
Mhm.
Da waren deutsche Werbesprüche zum Film drauf.
Oha.
Die dürft ihr jetzt mal vorlesen. Mhm. Jeder darf zwei von diesen Werbesprüchen vorlesen. Hier, das waren diese Flyer. Habt ihr die mal gesehen?
Hab ich die auch immer in Unterlagen?
Nee.
Verdammt.
Also diese deutschen Werbesprüche zu diesem Film waren unglaublich.
Ich meine, der Film war unglaublich.
Ihr dürft die gleich vorlesen. Hier ist nochmal der vom Savoy in Hamburg. Eine Anzeige. Mhm. Da steht dieser tolle Spruch bei, ob Punks, ob Popper oder Rocker, der Film holt locker euch vom Hocker.
Ey.
Das war sehr kreativ. Hätte ich ja
sofort angesprochen.
Wahnsinn. Und hier sind 1, 2, 3, 4 Stück. Und jetzt darf jeder von euch einer ein dieser Werbedinger vorlesen. Viel Spaß.
Er schlägt sich hart von Mann zu Mann und macht die steilsten Frauen an. Okay. Wenn Flash gleich 3 auf einmal packt und ihnen sanft die Rippen knackt und das Edelmiezen seufzen stumm, dann führt, dann rührt sich was im Publikum.
Die haben sich echt Mühe gegeben, oder? Ob Punks, ob Popper oder Rocker, der Film holt locker euch vom Hocker. Mit Boing und Klatsch und Krach und Wumm legt Flash die stärksten Typen um. Die Spannung steigt bis zum Zerreißen, dazu Queens Rock, den super heißen. wo stand das jetzt her?
Das war in diesem Flyer.
Das waren die Kinoflyer?
Ja, das sind dieses, was in diesen Sprechblasen drin ist, was im Kino war. Aber die nächsten beiden, die werden noch besser. Das darf man nicht.
Ist doch Logo für eine Miss, lang Flash den Feinden ins Gebiss. Ein harter Fight in der Galaxis ist für Flash Gordon Alltagspraxis. Flash Gordon ist der Superstar. Wer den nicht kennt, ist out. Na klar.
Ja, wenn der Flash die Flaschen knackt und Queen die Gitarre packt, dann kocht die Leinwand, tobt das Kino und Opa fliegt nach San Marino.
Hauptsache es reimt sich.
Nur was sich reimt, ist gut. Genau. Wer Flash Gordon voll in Action sah, für den ist er der Superstar. Ja. Das waren bestimmt hochbezahlte Werbetexter, die das geschrieben haben.
Ich weiß auch nicht, wie sie da drauf gekommen sind. Dass vielleicht irgendwelche Praktikanten, die schnell diesen Flyer fertig machen sollten.
Ja, genau. Hätte euch das jetzt ins Kino gelockt?
Nein, nie im Leben. Abgeschreckt, vielleicht.
Aber die deutsche Synchronisation machte das natürlich alles wieder weg. Da waren sehr bekannte Stimmen bei, viele von denen kennen wir auch aus Star Wars. Die Darth Vader-Stimme.
Heinz Petruo.
Genau, der spricht wen? Kleidus.
Das war einmal. Prinzessin Aura hat dich dank unserer Überredungskunst des Hochverrats bezichtigt. Du bist verhaftet.
Peter Wingard war das, ne? Ja. Sogar die Luke Skywalker-Stimme haben wir, der Flash Gordon spricht.
Das ist nur eine kleine Turbulenz. Da sind wir bald durch. Mein Name ist Flash.
Hat ihn auch um einiges jünger gemacht, als er wirklich war, ja, die Stimme.
Hans-Georg Patzak. Und Wultan wird von Wolfgang Pampel gesprochen.
Naja, vielleicht würde ich einiges anders machen. Hätte ich nochmal die Gelegenheit dazu. Zum Teufel nochmal, ich kann doch einem toten Mann nicht mehr helfen.
Han Solo.
Genau. Und Barin von Frank Glaubrecht.
Das ist der beste Zeitpunkt. Im Moment rechnen Sie nicht damit. Wir starten einen Überraschungsangriff.
Han Solos Kumpel.
Lando Calrissian.
Lando Calrissian, genau.
Da haben wir die halbe Star Wars Crew wieder zusammen. Der Film wurde sogar ausgezeichnet, unter anderem für die Goldene Himbeere. Sam J. Jones wurde als schlechtester Darsteller für die Goldene Himbeere nominiert. Ich glaube, der hat sie gar nicht bekommen.
Ich meine, es ist auch kein Wunder. Ich meine, wo hat Laurentis den hergehabt? Er ist durch eine Dating-Game-Show auf ihn aufmerksam geworden. Und da fand er ihn so umwerfend, dass er meinte, das ist sein Flash Gordon.
Aber ich meine, er war doch ein erfahrener Filmproduzent eigentlich.
Ja,
aber
ich meine, sogar beim Drehbuchautor, nee, der Regisseur.
Beim Regisseur, ja.
Beim Regisseur, den hat er auch nur genommen, weil ihm sein Gesicht gefiel. Also
den nehme ich.
Als ob er
was hast du denn so
nicht
gemacht?
So viel Herzblut hinter dem in das Projekt gesteckt hat.
Er war sehr exzentrisch und hatte einfach immer so sein Bauchgefühl entscheiden lassen, was nicht unbedingt immer das Richtige war. Aber nun.
Immerhin hatte der Film ein Budget von 20 Millionen Dollar. Das war höher als das von Star Wars 1 oder 2 und hat 27 Millionen eingespielt, was deutlich weniger war, das von Star
Budget
Wars 1
ist halt
oder
nicht
2.
Alles. Ne? Nee. Aber vor allem, es ist auch gefloppt. Die Leute fanden Star Wars gut und dann kam noch ein Science Fiction und die wollten eigentlich sowas sehen, wieder wie Star Wars.
Eine Weltraum-Oper.
Und was sie gesehen haben, war halt ein Comic.
Und, ja, und viel das, Slapstick.
Ja.
Und knallebunt.
Ja, und das war nicht das zu der Zeit, was die Leute im Kino sehen wollten eigentlich.
Und Star Wars lief auch noch in diesem Jahr. Das Imperium schlägt zurück, war ein Konkurrent von Flash Gordon.
Und wenn man da mal allein schon die Spezialeffekte vergleicht, also allein schon die Dynamik der Raumschiffe bei Star Wars war ja um einiges höher als bei Flash Gordon, wo die Raketen halt dann eher auf den Betrachter zuflogen oder wegflogen. Und vielleicht mal eine leichte, langsame Kurve gedreht haben. Und auch die Geschwindigkeit ist da nicht ganz so rübergekommen, denke ich mal, im Flash Gordon-Movie.
Auch wenn man sich den Kampf auf dem Eisplaneten anguckt, der ja monumental war. Und wenn man das mit Flash Gordon vergleicht, ist es doch...
Das ist Flash Gordon eher ein Kinderfilm,
ja. In dem Film, in dem Jahr liefen allerdings auch noch Filme wie, okay, La Boom ist jetzt nicht unbedingt die größte Konkurrenz, aber Shining, die Götter müssen verrückt sein, auf dem Highway ist die Hölle los, der Supercop, Planet des Schreckens, Saturn City, ein ausgekrochtes Schlitzohr oder die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Da hatte das Jahr doch schon eine Menge zu tun.
Also echt ein paar Kultfilme dabei.
Ja. Auf der Titan.
Das war ein Kinojahr.
Kampf der Titan auch.
Ja.
Ja, ja.
Da hatten die Stop-Motion-Leute auch eine Menge zu tun.
Oh ja. Mit sehr ordentlichen Stop-Motion-Effekten.
Ach so, dann fass doch mal die Handlung zusammen.
Ja, das können wir während des Films machen. Ich glaube, die kennt auch jeder schon. Oder will jemand noch mal grob die Handlung?
Kann ich gar nicht.
Hauptsache, jemand tritt das Pedal.
Ja, da kommen wir noch zu. Du hast also eine schöne Box mitgebracht, eine Blu-ray-Box.
Ja, die habe ich aus England. Die ist wirklich, wirklich sehr schön. Da hat man einmal eben den normalen Flash Gordon-Film als Blu-ray drin, dann als 4K-Variante und dann noch diverses Bonusmaterial. Also der Soundtrack ist mit dabei. Dann ist da ein Flash-Aufnäher, der Auszug der ersten Comic-Ausgabe von Flash Gordon ist da drin. Kinoplakat. Eine Werbung von Actionfiguren, interessant.
Die gibt's.
Eine jedenfalls. Flash Gordon mit seinem Football. Ach nee, was war das eigentlich? Was haben die eigentlich da gespielt? Ich weiß es nicht genau.
Sein Football-Ersatz.
Sein Football-Ersatz, genau. Dann noch ein Set von diesen Karten, die man aus den Schaufenstern im Kino kennt.
Der Aushang.
Ja,
Aushangfotos.
Von den Aushangfotos, genau. Mhm. Dann ist da noch
das
bei
kennt kein Mensch mehr.
Ein wunderbares Booklet mit der ganzen Cast.
Es sieht auch alles sehr hochwertig aus.
Die ganze nicht? Crew, ja, alles sehr also schön festes Papier.
Ja, jedes Plakat von diesen sieht besser aus als der Film.
Ja, auf alle Fälle. Ja, ich meine, Flash Gordon sieht da auch eigentlich eher aus wie Schwarzenegger. Also.
Da hat er aber wieder seine Hinrichtungshose an.
Das ist allerdings wahr. Und hier fliegt er auf seinem Raketoped, aber nicht im Blindflug.
Das ist aber auch eine deutsche Wortschöpfung.
Ja, das
die
stimmt.
Die da drauf gekommen sind.
Ich weiß es nicht. Das Plakat ist auch sehr schön.
Ja.
Ja, wie gesagt, ein schönes Booklet mit Infos zum Film, Produktionen, Produktionshintergründe, schöne hier
Storyboard-Paintings.
Ja, leider in Deutschland noch nicht erschienen. Die deutsche Version ist leider auch nicht drauf.
Nee, das ist rein Englisch, das stimmt. Und dann haben wir hier noch diverse Filmfotos bei. Das ist auch eine sehr schön gemachte
Box.
Special Edition.
Ich habe hier was etwas Älteres, die LP von Flash Gordon. Den Soundtrack. Und guck mal, da drin ist immer noch... Ist sogar
eine Picture-Disc.
Die innere. Oh, nee, Disc krass. Nicht. Das ist nee. nur die Hülle da drin.
Das ist die Hülle.
Da drin ist.
Aber trotzdem.
Die ist sogar noch relativ gut erhalten, obwohl ich damals zu der Zeit nicht so gut mit meinen Sachen umgegangen bin.
Hast du noch einen Plattenspieler eigentlich?
Leider nicht. Aber ich habe noch eine Menge Soundtracks.
Ich habe auch noch diverse Platten, aber leider kein Plattenspieler gerade.
Ich habe bestimmt noch knapp 100 Stück. Es gab auch nie viel Merchandising zu dem Film, was auch relativ logisch ist, da er nicht sehr erfolgreich war. Hätte das auch nicht mehr viel gerettet.
Ja.
So, dann fangen wir mal mit dem Film an. Also, vor dem Vorspann.
Klytos, ich langweile mich. Welches Spielzeug kannst du mir heute anbieten?
Ein obskures Himmelskörperchen im SK-System, Euer Majestät. Die Eingeborenen nennen es keck Planet. Erde.
Wie friedlich dieser Winzling aussieht.
Kommt ja auch schon eine kleine Erklärung, worum es in dem Film eigentlich geht. In dem Ming aus Spaß anfängt, ein bisschen, ein paar...
Ja, habe ich nicht ganz verstanden. Warum macht er das
jetzt? Aus Langeweile.
Aus Langeweile.
Und warum die Erde? Weil sie im Weg
ist. Weil sie da war.
Knöpfe mit irgendwelchen Katastrophen.
Ja, das finde ich sowieso so unglaublich, dass er vorgefertigte Knöpfe hat für Hagel, Erdbeben.
Für Hagel und heißen Hagel.
Heißen Hagel.
Ja. Für jede Art von
Naturkatastrophe hat er Überflutung, einen besonderen Tsunami,
Knopf.
Alles. Erdbeben.
Und jetzt wissen wir, dass Ming nichts Gutes vorhat und es beginnt ein Vorspann, der bis heute, finde ich, immer noch einer der coolsten Vorspänne überhaupt ist. Eine Mischung aus Comic, Schrift und der Musik von Queen, die den Film ja sowieso prägt wie kaum etwas anderes. Können wir ja gleich mal über die Musik sprechen, wie die zu dem Film gekommen ist.
Ja, wie kam sie denn?
Wie kam sie denn?
Wie kam sie denn?
Also sie wollten auf alle Fälle was anderes haben. Sie wollten einen Film haben mit Rockmusik, anstatt mit der klassischen Musik für Science-Fiction-Filme. Dann wurde zum Beispiel Queen vorgeschlagen und De Laurentiis kannte Queen gar nicht. Er fragte, wer sind denn die Queens?
Gibt's nicht nur eine? Warum sagt man, macht die Musik?
Wieso macht die Musik?
Genau.
Ja, und Brian May schrieb dann zum größten Teil die Musik. Die anderen Mitglieder von Queen schrieben zwar auch einzelne Stücke, aber Brian May schrieb die Anfangsmusik und war total begeistert davon und stolz drauf. Und eines Tages wollte Laurentiis ihn besuchen und er wollte ihm unbedingt diese Musik vorspielen. Und Laurentiis war auch angetan von der Musik, aber sagte, es ist schöne Musik, aber nichts für meinen Film. Das passt ja nun überhaupt nicht. Da war Brian May natürlich sehr, sehr geknickt und am Boden zerstört. Aber Mike Hodges beruhigte ihn und sagte, ich regel das, ich mach das. Und so ist es dann ja auch gekommen. Und nach der Premiere ging Dino dann auch zu Brian May und sagte, gute Musik, gefällt mir.
Vor allem Queen hat ja so die ersten Szenen von Flash Gordon gesehen und die fanden den Film von vornherein schon so schön cheesy, so mit dem Comedy-Anteil, dass sie sagten, ja, dafür wollen wir unbedingt Musik machen.
Das ist eine gute Motivation.
Aber gab es noch andere Filme, für die Queen Musik gemacht hat?
Kenne ich gar nicht.
Ich kenne nur andere Filme, in denen Highlander auch Rockmusik drin ist. Ja, doch, stimmt.
Aber war das extra? Ja, war extra.
Zum Teil. Kind of Magic, ne? War, glaube ich, extra für Highlander, ja.
Das war schon, ja.
Okay, stimmt.
Und die ist sogar, finde ich, noch
passend.
Einen Tick besser, wie die von Flash Gordon sie war. Aber es ist halt Geschmackssache.
Ey, komm.
Ich glaube, bei Flash Gordon bleibt mir nur das eine Lied hängen. Also, auch wenn sie jetzt.
Aber bei Flash Gordon, man kann eigentlich gar nicht Flash sagen, ohne dahinter zu hängen.
Das hat sich leider so eingebrannt.
Ja.
Das war echt, ja, keine Ahnung. Das, ja, alt war ich denn? 11, 12 wahrscheinlich, als er in Deutschland rauskam.
Genau.
Der Song lief irgendwie überall und den Film, weiß ich nicht, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe.
Ja,
viel später.
Viel später.
Ich war schon 20 ungefähr. Und nach dem Vorspann kommt dieser unglaublich gigantische Flugplatz, wo Flash auf sein Flugzeug... Was ist das? Warum ist er da eigentlich mitten in der Wildnis? Irgendwo? Und keine hatte Ahnung. Noch einen Flug.
Und warum fliegt er mit Dale Arden da irgendwo hin?
Ja, wo kommen die überhaupt
her? Sie war eine Sportreporterin, warum? Soweit ich weiß.
Ja. Ja. Aber sind die irgendwo bei einem Sportereignis gewesen, wo es keinen normalen Flugplatz in der Nähe gibt, nur diese Sandlandebahn? Das hat mich damals, fand ich damals schon verwirrend.
Ja, es sah irgendwie ziemlich verloren aus da, das stimmt. Und für so einen gefeierten Footballstar.
Er fliegt ohne irgendeine Entourage oder so. Einfach so alleine irgendwo hin.
Mit seinem T-Shirt.
Ja.
Mit seinem eigenen Flash-T-Shirt, ja. Erste Footballspiele mit eigenem T-Shirt.
Aber immerhin hat Hagrid ihn die Tür geöffnet.
Ja.
Der wie heißt er noch?
Robbie Coltrane.
Ja, der Schauspieler von Hagrid, den damals allerdings noch kaum jemand kannte.
Er ist seit Haartöpfer.
Seit wer?
Harry Potter.
Achso. Und es war die einzige
Hast du nie im deutschen Original gelesen?
Ja, zum Glück haben sie es ja nicht so gemacht, ne? Wie bei Herr der Ringe.
Baggins.
Genau, Beutling.
Achso.
Bilbo Beutling.
Ja. Ja, das hätte gut sein können.
Harre Töpfer. Na egal.
Gut, außerdem war es auch die einzige Außenszene, die in diesem Film gedreht wurde. Alles andere war im Studio.
Wie? Munk war nicht echt? Und Frigia?
Das war echt.
Ach, meine ich doch.
Echte Modelle.
Ja.
Ja. Jetzt sind die beiden gestartet mit ihrem Flugzeug. Und Ming hatte nichts Besseres zu tun, als sich auf der Erde genau dieses Flugzeug herauszusuchen, um damit rumzuspielen.
Ich meine, war das Einzige in dieser wilden Landschaft, das ist doch klar. Es war wie eine Zielscheibe.
Ja, und macht mehr Spaß, als auf dem Flugplatz sich irgendwas Größeres auszusuchen. Danach sehen wir ein sehr schönes Gebäude. Dieses Gewächshaus, was als Startbahn für eine Rakete dient.
Das wissen wir jetzt noch nicht.
Aber ich sah's.
Ja.
Aber erstmal muss doch Ming die Piloten ausschalten.
War das schon?
Das,
stimmt, ja.
Das war vorher.
Doch, ja, stimmt. Sie versuchen ja jetzt irgendwo zu landen.
Genau, weil nichts mehr reagiert im Flugzeug.
Wie heißt der Planet von Ming?
Mungo. Oder Mongo?
Mungo. Aber wo befindet er sich? Der befindet sich doch hinter so einem schwarzen Loch.
Das habe ich auch nicht
verstanden. Und wie können die denn da
hinter
durch?
Hinter
den Meeren des Feuers zielen sie aber dann genau auf die Erde und auf zwei Piloten in einem fliegenden Flugzeug.
Durch ein schwarzes Loch durch.
Ja.
Genau.
Ja. Er kommt ja nicht nur mit Mungo, sondern mit einer ganzen Galaxis.
Ja.
Durch ein schwarzes Loch. Ja, du hast recht. Ja. Das ist schon interessant.
Ja, das ist...
Geht dann das?
Ja, siehst du doch.
Ist dieser Film logisch aufgebaut? Er trotzt einfach den physikalischen Gesetzen. Egal, aber hat Spaß gemacht.
Ja. Aber danach sind wir jetzt unten in diesem Gebäude, was ein sehr schönes...
Ein wunderschönes Modell. Also es
ein schönes Modell war da, das fiel mir nicht ein, genau, ja. Wo einer gerade aufgefordert wird, seine Zahnbürste einzupacken. Da es jetzt Richtung Mongo geht.
Also erstmal wird ja Dr. Hans Sarkoff erstmal geweckt. Ich meine, er hat ja geknackt, wenn sein Assistent ja so ein glühendes Hagelkorn
aufs Bett kriegt.
Auf sein Bett gekriegt hat, genau. Und dann weckte er Hans Sarkoff, das erste, was er sagte, zeigt mir den Vektorwinkel des Mondes.
Wie ist der Winkelvektor des Mondes?
Hab ich. Ja. Hab ich.
Aber dann, weil sie haben einen kurzen Arbeitsweg. Wenn sie
in der Tat. Sie sind eigentlich zu ihren Kontrollen fast hingestolpert. Ja.
Und alles im Gewächshaus ist auch ein schönes Ambiente für so eine Startbahn.
Mhm. Vor allen Dingen Labor, Schlafzimmer, Startbahn, alles in einem Raum.
Ja.
Das war schon kreativ.
Ja.
Genau, die Rakete steht so mitten im Wohnzimmer.
Genau.
Pack alles ein, was du brauchst.
Hol die Zahnbürste und was du so brauchst.
Genau, deine Zahnbürste und alles.
Ja, was mehr du hätte brauchst. Auch nicht reingepasst in das Raumschiff, ehrlich gesagt.
Nee, das stimmt. Das war ein sehr enges Raumschiff.
Aber sein Helfer sträubt sich doch sehr und flüchtet, weil er gar nicht einsieht, sich in dieses Gefährt zu begeben.
Aber dann kam da so ein Notlandesflugzeug auf ihn zu.
Und er stürmte wieder zurück. Du kehrst zurück! Du kommst zurück zu mir! Nein, nicht wirklich. Ja, wurde er jetzt von diesem Flugzeug überfallen? Man sieht ihn ja auch nicht wieder, ne?
Nein, er hat sich so geduckt. Das Flugzeug kommt reingekracht in das.
Er hat sich eigentlich hingeworfen und das Flugzeug.
Er duckt sich und war nie mehr gesehen.
Also eigentlich der erste Tote des Films.
Wenn das Flugzeug einen Stachel vorne dran gehabt hätte, würde es schon fast an das Ende des Films erinnern. Aber das ist gleich gewesen. Es ist irgendwie Flash. Signature-Move.
Was von Fluggeräten umgebracht zu werden.
Mit Fluggeräten in Gebäude zu fliegen und Leuten...
Stimmt, das war deine erste Probe. Ja. Das Flugzeug war die erste Probe für das Raketenschiff Ajax.
Und kaum kommt das Flugzeug zum Stehen, klappt über dem Pilotencockpit eine Klappe auf, die bei jedem Flugzeug an dieser Stelle vorhanden ist.
Ein Muss.
Der Schleudersitz halt.
Genau.
Flash fragt nach einem Telefon. Natürlich haben sie auch eine Telefonzelle im Gewächshaus.
Die sich dann aber als Rakete entpuppt.
Kurze Zeit später kommt Dr. Zarkov, gespielt von Topol, um nochmal auf die Schauspieler zurückzukommen, den wir aus unter anderem aus Anna Tevka oder dem Film For Your Eyes Only kennen. Und Dale Arden hatten wir auch noch nicht erwähnt.
Melody Anderson.
Spielt die irgendwo mit, was wir kennen?
Mir sagte die auch nichts.
Spielt in Kampfstein Galactica. Sie staunen. Ja. Aber allerdings nur in der einen Episode Kriegsgefahr.
Ach, die
Episode. Ach, die.
Ach, die, ja. Außerdem spielte sie in einem Cold für alle Fälle. TJ Hooker, Dallas, A-Team,
der heißt Chips. TJ Hooker, nicht TJ Hooker.
Oh, da fehlt ein O.
Keine Prostituierte.
Aber es ist eine Menge. Feuerwalze mit Chuck Norris.
Stimmt, Feuerwalze, da war sie, ja.
Mord ist ihr Hobby.
Ja, aber primär eigentlich so Nebenrollen, ne?
Genau, ja. Und auch nur mal in einer Folge verschiedener Serien. Gut, Zarkov zückt eine Pistole und will die Telefonsuchenden auf Schloss Frankenstein. Nee, das war...
Nah dran.
Also niemals nach dem Telefon fragen.
Das
lernen wir aus diesem
genau,
Film.
Das war schon bei Rocky Horror Picture Show die falsche Richtung.
Stimmt.
Er möchte Dale an Bord behalten, damit sie das Pedal tritt.
Weil sie auch leichter ist. Ist ja klar, bei einer Rakete, die hat ja eigentlich nur Treibstoff für eine gewisse Last. Und der Gordon, der Muckimann, ist natürlich zu schwer.
Okay, was immer das für ein ominöses Pedal sein muss, was so angebracht ist, dass man es nicht selbst treten kann, während man den Startknopf drückt.
Nee, nicht den Startknopf. Der Startknopf wird ja im Kopf gedrückt.
Ja, stimmt, das war ja der Kopfschalter.
Er hat nur ein paar Einstellungen gemacht an irgendeiner Konsole. Und Flash musste in das Pedal treten, damit die G-Kräfte einen nicht zerlegen.
Ja, und das Pedal ist genau auf der anderen Seite.
Gegenüber vom Piloten.
Der sehr sinnfrei angebaut. Flash ist inzwischen auch mit an Bord, nachdem er Zarkov überwältigt hat, der versehentlich mit seinem Kopf den Startknopf gedrückt hat. Was auch ein riesiger roter Startknopf ist, damit man ihn auch mit dem Kopf drücken kann.
Genau, im Rahmen von grünen Leuchten.
Ja, das Schiff startet immerhin, durch das geschlossene Gewächshaus.
Immerhin aber eine wirklich schöne Startszene. Also für die Zeit war dieser Raketenstart schon gut gemacht.
Das sah wirklich...
Sah schon echt ordentlich aus.
Gut aus, ja.
Aber dann...
Spätestens jetzt ist sein Helfer tot.
Stimmt.
Flash drückt den Knopf mit dem Fuß.
Also tritt das Pedal.
Ja. Oder das. Und die Rakete hebt ab Richtung Mongo.
Genau, dann fliegen sie an ein paar...
Mongo.
Mongo. Dann fliegen sie an ein paar unbekannten, nah beieinander liegenden Planeten vorbei.
Mongo war die Bohnen.
Planet, oder?
Nein, Mongo.
Mongo.
Okay.
Ja, dann fliegen sie halt an ein paar Ansammlungen von Planeten vorbei, biegen links ab und treffen auf ein schwarzes Loch.
Ja, ein buntes schwarzes
Loch. Da fliegen wir mal durch.
Ohne bei Bewusstsein zu sein.
Die Rakete kann ja alles, nur das Pedal, das muss man manuell treten.
Sie werden auch zwischenzeitlich entdeckt von ein paar Gestalten, die mit ihren VR-Brillen gerade Playstation spielen, scheinbar.
Gab's da doch noch nicht.
Ach so. Aber durch diese Brillen scheint man alles Wichtige sehen zu können. Sieht ein bisschen seltsam aus, wenn sie nach oben und unten gucken und sie finden heraus, dass
da Lebewesen an Bord sind auf alle Schwelle.
Ja, die der Monk-Skala
3
entsprechen.
Mhm. Was auch immer die Monk-Skala ist.
Es würde mich mal interessieren, was Monk-Skala 1, 2, 3 oder 4 für Lebewesen darstellt. Jetzt bei der Landung des Schiffs sieht man doch so ein bisschen Bluescreen von früher.
Also die Ränder sind da doch sehr prägnant, muss man sagen. Es hat schon eher, es wirkt eher wie ein Fernsehfilm als wie ein Kinofilm.
Also mich hat es an alte Doctor Who-Episoden erinnert.
Aus den 80ern. Ja, genau. Genau.
Und ja, das waren schon schlechte Effekte.
In der Tat. Ja.
Ja, kaum gelandet, tauchen ein paar Schweinerüssel auf. Rote Schweinerüssel. Grunzartigen Geräuschen bei der Fortbewegung. Flash will sie begrüßen, aber immerhin kriegt er auch eine Hand gereicht. Eine goldene.
An einem Strahl. An einem Lichtstrahl gebunden.
Und wird aufs Kreuz gelegt. Ja, was kam danach? Danach sind sie, glaube ich, eigentlich sieht man schon, wie sie in die Halle
wurden sie in die, einbiegen. Genau, wurden sie in die große Halle geführt.
Du meinst diese Halle voll mit Cosplayern?
Genau, die Halle voll mit interessanten Gestalten in schillernd bunten Kostümen.
Ja, da ist wirklich alles dabei. Da haben sie sich dicht an die Comicvorlage gehalten. Was man wirklich auch sieht.
Es war wirklich sehr farbenfroh,
doch. Es gibt kaum irgendeine Farbe, die da nicht vorhanden ist. Und der erste, der sie begrüßt, ist ein kleiner fliegender Kopf mit Stacheln auf dem Kopf. Der irgendwie...
Hat mich an, das, an den Film Das Böse erinnert. Aber kennt ihr niemanden, diesen Horrorfilm?
Nee.
Nein?
Nee. Mich hat er ein bisschen, auch wenn er optisch nicht Big Trouble in Little China erinnert.
Das Auge.
Das, die vielen Augen.
Den Watcher, genau.
Dieser hatte zwar nur zwei Augen und Stacheln, aber ja. Vom Sinn her ja. Aber irgendwie hat er einen komischen Gesichtsausdruck gehabt, dieser Kopf, finde ich. Auch wenn er nicht richtig, weder Mund noch Augen, Augen schon, aber keine Nase hat. Aber trotzdem guckte er irgendwie komisch, fand ich.
Er hatte immer so ein bisschen so einen Hängeblick, ja. So irgendwie traurigen Blick.
Ja, stimmt. So
ja.
Komisch, wie man das so darin sehen kann mit zwei Augen. Sie werden jetzt durch den Palast geführt, mit aus der Froschaugenperspektive des
Kopfes.
Ja. Im Hintergrund sieht man diese wunderbaren Eidechsen. Eine
die
davon.
Eidechsenmänner, genau.
Ja, mhm. Die eine der seltsamsten Schöpfungen in diesem Film sind, wie ich finde, mit dem Kopf im Maul.
Genau, sie haben ihr eigenes Gesicht in ihrem eigenen Maul. Also das weit aufgerissene Maul.
Aber haben sie da drin auch nochmal einen normalen Mund?
Nee, ja. Also man hat eigentlich dieses aufgerissene Maul gesehen und dann war in diesem roten Schlund, hast du eigentlich immer nur so zwei weiße leuchtende Augen gesehen und das war's.
Ja, merkwürdig.
Sehr merkwürdig.
Verstörend.
Verstört, genau. Ja,
wenn die essen, kann man wirklich sagen,
das Auge ist mit.
Die Augen ist man mit, ja.
Ja. Max von Sydow.
Ah, ja, genau.
Der Imperator,
Max
der Ming.
Von Sydow, der wohl bekannteste Schauspieler, der hier in diesem Flash Gordon-Film mitspielt, der in unzähligen Filmen vorher mitgespielt hat.
Ja, ich meine, hör mal, ich meine, Sam Jones hat, hatte wenigstens eine Nebenrolle in 10 Die Traumfrau.
Stimmt. Er hatte nicht die Hauptrolle.
Nein.
Ich dachte, er war die Traumfrau.
Nicht ganz. Und im TV-Film Stunts Unlimited, da hat er auch mitgespielt.
Ja, vor allem hat er das, ich habe tatsächlich Ted 1 und 2 gesehen, wo er ja auch sich selber gespielt hat.
Später, genau, ja. Genau. Ein später Tribut an ihn, muss man echt sagen, ja.
Max von Sydow, wie es ja mit vollem Namen Karl Adolf Max von Sydow.
Mein Beileid.
Der schon mit Ingmar Bergmann, durch Filme mit Ingmar Bergmann bekannt wurde. Und bei Conan der Barbar, wen hat er denn da gespielt?
Boah, das weiß ich auch nicht.
Der hat auch beim Wüstenplaneten mitgespielt.
Aber natürlich hat er beim Wüstenplaneten mitgespielt.
Zeit des Erwachens, also genau, die Liste ist endlos.
Ja, ja.
Da waren ein paar.
Sogar bei Game of Thrones. In 3 Episoden. Star Wars, das Erwachen der Macht.
Der hat doch den Datenstick an Poe Dameron gegeben.
Wo ach die, ja, stimmt.
Wo der Weg zum Skywalker.
Anfang, genau. Am Anfang gleich.
Ganz am Anfang. Ist auch gleich am Anfang gestorben. Ja.
Da war die Gage zu Ende.
Stimmt.
Und schon bringen die Prinzen und was es dann noch gibt, ihre Tribute an Ming. Als erstes kommt da der Falkenmann
Vultan.
Vultan, ja. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Der auch eigentlich so bekannter Schauspieler, glaube ich, ist. Ne?
Der ist ziemlich.
Doch, ja, doch.
Brian Blessed.
Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wo er überall mitgespielt hat, aber ich habe ihn schon mehrfach gesehen.
Ich glaube, also mehrfach so in englischen Komödien. Ja, ja.
Genau.
Ich so diese Hang-On-Filmreihe.
Stimmt.
Glaube ich.
Die Hang-On-Filmreihe, ja. Auf Deutsch ist ja irre.
Ja.
Genau.
Ach ja.
Dann, ich glaube, hat er diverse Sachen synchronisiert. Trickfilme.
Er hat ja auch eine recht beachtliche Stimme, muss man sagen, im Original.
Ja, in der deutschen Version hat er die Stimme von Han Solo. Und der will einen Tribut überbringen, was Prinz Barin gar nicht gefällt, weil er meint, der wurde ihm entwendet, der große weiße Kristall, den er da überbringen will. Und dann wollen die sich kloppen, was aber Klytus zu verhindern weiß. Kleitus, ja, auf Deutsch Klytus, von Peter Weingart gespielt. Auch kein Unbekannter, hat auch bei Doctor Who schon mitgespielt. Oder The Prisoner, Nummer 6. Simon Templer mit Schirmschau und Melone. Aber man sieht ja auch sein Gesicht nicht, da während des ganzen Films seine Maske auf hat.
Ja, er trägt ja so ein goldenes Gesicht im Endeffekt.
Dann kommt der, wie heißt der Mensch, der seine Loyalität unter Beweis stellen will?
Keine Ahnung.
Prinz von Argentia. Irgend sowas.
Der Prinz, der als erstes stirbt jedenfalls.
Genau, ja. Nachdem er vergeblich versucht, Ming zu erschlagen mit seinem Schwert. Nachdem Ming ihn dann lähmt mit seinem Ring. Da sieht man das erste Mal, wie er mit seinem Ring...
Ja, kann jedenfalls mit seinem Ring scheinbar lähmen, hypnotisieren, was auch immer.
Alles so macht mit so einem
Ring. Was war das? Aus dem Kaugummiautomaten.
Ja, er lähmt ihn nun und ersticht ihn.
Er sollte es ja selber erstechen.
Ah.
Fall on your sword.
Ich sehe gerade ein Bild von den Echsenmenschen. Die haben in der Tat in ihrem Maul noch einen Mund. Die haben ein komplettes Gesicht in ihrem Maul.
Vielleicht sind das gar keine Zähne in dem Oberkiefer, sondern...
Das sind Fühler.
Irgendwas
anderes. Fangzähne.
Ja.
Fangzähne an der Stirn.
Also ein einziges Make-up-Desaster.
Ja, aber sie kommen auch noch relativ häufig vor, tatsächlich.
Ja, man sieht sie auch richtig in Großaufnahmen eigentlich.
Aber da, die sind sowieso immer die Gearschten. Die kriegen immer eigentlich aufs Maul. Also es ist ein Fehler der Evolution, würde ich sagen.
Die sind immer die Opfer.
Ja, in der Tat. Stimmt, man sieht sie...
Ja, später sind sie noch in diesem im Sumpf da.
Im Sumpf, genau. Im Knast sind sie,
ja.
Wo Flash Gordon inzwischen gelagert wird. Sie sind in der Halle, werden sie gleich gekillt. Und im Sumpf werden sie auch versenkt. Also die haben eigentlich die ständige Arschkarte.
Ja, und kurz danach sehen wir das erste Mal etwas länger Onella Muti als
Prinzessin Vespa. Nein,
genau.
Ganz.
Aura, als Prinzessin Aura.
Ich meine, sie hat ja auch eine Aura, muss man sagen.
Ja, das stimmt doch. Auch keine ganz Unbekannte. Spielt auch in unzähligen Filmen mit, wovon ich aber nicht einen gesehen habe, höchstens.
Sind halt italienische Filme, ja. Ne? Also viel Filme mit Adriano Celentano auf alle Fälle. Der gezinkte, widerspenstige
Bin ich der Einzige?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es sind noch ein paar mehr.
Und sie hat immerhin von der damaligen Bravo ein Jupiter überreicht gekriegt und den deutschen Bambi. Also keine ganz Unbekannte hier. Danach zeigt uns Ming, was er noch so mit seinem Ring anstellen kann. Ja, was macht er mit Dale an? Sie geht etwas nach vorne und er tastet sie dadurch irgendwie ab.
Eine Leibesvisitation.
Ja.
Könnte man fast behaupten, so wie es aussah.
Und das ist wohl eine Reaktion, die da für Erstaunen sorgt. Das macht Flash natürlich etwas sauer und er greift die Wachen an. Zuerst ein wenig erfolglos, nachdem Dale ihn aber daran erinnert, dass er eigentlich Footballspieler ist. Und
ihm so eine komische Metallmelone zuwirft.
Ja, danach
fängt er an, Footballspieler zu werden und rennt sie eigentlich alle um, muss man so sagen.
Und die Wachen werden auf einmal zum Footballteam.
Sie werden zum Footballteam, genau. Okay, ich meine, sie haben ja auch schon passende Klamotten an.
Tut mir leid, das ist wirklich die albernste Szene.
Ja, ja. Genau. Und Klytos oder Kleitis mutiert ihn ja auch zum Trainer.
Ja.
Und Ming fragt ihn, sag mal, kriegen deine Leute auch die richtigen Pillen? Vielleicht sollte man ihren Trainer umbringen.
Auf jeden Fall haben sie seltsame Helme an, auf, mit als wenn sie vorstehende Zähne haben.
Also sie haben Eishockeyhelme und eine komische Maske, die aussieht wie eine misslungene Samurai-Maske. Also Samurai-Masken sind ja auch so, dass sie so ein böses Gesicht zeigen, um den Feind zu beeindrucken oder als abschreckend zu wirken. Aber
nicht mit schlechten Zähnen.
Aber die sahen eher lächerlich aus, das ist in der Tat richtig.
Die kam auch nie wieder vor. Ming hat eine Menge verschiedene Arten von Soldaten. Die sehen alle.
Also in jeder Szene gibt es auch eine neue.
Neue Soldatenart, ja, genau.
Nicht nur über den Sturmtruppen eine Art, sondern die sehen jedes Mal anders aus.
Es gibt
diese Schweinerüssel, die mit den
das
schlechten.
Das muss man dem Film aber lassen. Es ist, glaube ich, der einzige Film, der so viel verschiedene Kostüme hat.
Ja, ja.
In einer Szene. Also, es ist echt Wahnsinn. Also die Kostümbildner, die haben da wirklich.
Die haben echt die Nächte durchgenäht.
Die haben die Nächte durchgenäht, ja. Und alles ist so mit so einer Art Perlen und Pailletten bestickt und das ist also sehr aufwendig. Sehr aufwendig. Und man muss auch sagen, also Mings Kostüm fand ich echt klasse. Also Ming sah super aus.
Ja, aber trotzdem, ich kann mir nicht helfen. Es sieht alles irgendwie nach Fasching aus.
Es sah comicbunt aus halt, ja. Ne?
Das ist und er sieht ähnlich aus wie in der alten Serie von 1936.
Und wie der Ming auch in den Comics.
Ja, nee, stimmt schon.
Der sah wirklich aus wie in den Comics, genau. Das muss man sagen.
Mit seinem hohen Kragen, den er aber jetzt einen Augenblick später nicht mehr hat, wo Flash zum Tode verurteilt wurde. Das kommt ja, glaube ich, direkt im Anschluss. Da hat er seinen Merlin-Hut auf.
Er hat so eine Merlin-Kappe auf, genau, wie aus dem Film Excalibur, nur eben nicht chrom, sondern schwarz.
Ja, die Glanzperücke.
Die Glanzperücke, genau.
Und auch Flash hat sich umgezogen. Der hat sein Sterbeoutfit an, seinen schwarzen Lederslip.
Aber hat er sich selber umgezogen? Oder wurde er umgezogen?
Ich glaube, er wurde umgezogen.
Vielleicht hatte er den auch noch unter.
Das ist doch eigentlich der Irmensarg. Mit Spiegel. Spiegel.
Ja, das kommt ja später. Erstmal gibt es ja die Sterbeszene.
Ja, stimmt ja. Okay.
Erstmal kommt ja der Doktor, von dem wir gleich erfahren, dass er auch mit. Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen.
Dale? Nee. Nein. Ach so, Prinzessin Aura meinst du?
Ja, genau, dass sie auch schon mit ihm auf ihrem Lustmond unterwegs war.
Die war mit allen auf dem Lustmond, glaube ich.
Der geheime Lustmond, auf dem sie mit jedem gewesen ist.
So geheim ist er bestimmt nicht mehr unter den Klienten.
Genau, der Arzt spritzt ihm was. Aus einem Grund, den wir erst später erfahren.
Ja, aber er sagt ihm, dass ihm denn das Ganze nicht so tangieren wird, nicht wahr?
Ja. Dann kommt der gelbe Nebel.
Im Endeffekt wird Flash in eine Gaskammer gesteckt und vergast.
Richtig.
Muss man sagen.
Als nächstes sieht man schon seinen Gedenkstein mit dem Flash Gordon-Logo.
Der schöne Flash Gordon-Schriftzug, den er schon auf seinem T-Shirt hatte. Getötet von Ming.
Ja. Ist doch ein schöner.
So, es kommt immer auf den Grabstein.
Ja. Das haben sie abkopiert von seinem T-Shirt. Und er hat auch einen unglaublich schönen Sarg innen verspiegelt. Wenn die Klappe zu ist, dann wirkt das innen größer. Dann hast du nicht so eng Angst.
Man fühlt sich nicht so
allein, dass jemand mit dem
sich unterhalten kann.
Kuckuck. Ja, und es ist nicht so eng da drin, ne? Ich meine, es wirkt jedenfalls nicht so eng. Ich meine, ich weiß nicht, was es in den Sarg bringen soll, aber egal.
Tja. Kurz darauf erwacht er wieder.
Er kriegt das Gegengift, ne? Ja, genau, vom
Doktor
gespritzt.
Der geht und Aura ist anwesend. Nee, der bleibt noch da.
Weil sie müssen sich ja noch verabreden fürs nächste Mal auf dem Lustmond.
Als Dankeschön. Kurze Zeit später hat Flash sich wieder umgezogen.
Da wissen wir aber in der Szene auch, warum dieser Sarg eigentlich einen Spiegel hat. Damit Aura ein bisschen entspannen kann, wenn er sich umzieht, nicht? Und sagt, ja, ich guck schon nicht. Und guckt dann in den Spiegel.
Aber sein neues Outfit ist auch schick. Besonders der schwarze, stylische Schal, den er dabei trägt.
Seine Fliegermontur.
Denn es geht auf zum Raumschiff.
Es geht auf zum Raumschiff.
Flugstunde nehmen.
Genau.
Ja, aber erstmal stehen sie ja auf dem unglaublichen Laufband, die es da überall gibt, um schneller voranzukommen.
Und fahren im Endeffekt an Dr. Hans Sarkoff vorbei, der gerade konditioniert wird, um als Agent dann da sein Leben zu fristen.
Fahren gerade an seinem Fenster vorbei.
Genau, wo sein Gedächtnis gelöscht wird.
Dann bleiben wir auch gleich bei ihm und man sieht, wie sein Gedächtnis gelöscht wird. Man sieht sein ganzes Leben vor uns ablaufen.
In Zeitraffer?
In Zeitraffer.
Rückwärts wohlgemerkt, ne? Also
stimmt.
Bis zur Geburt hin oder beziehungsweise bis zum Embryonalstadium.
Wo auch ein paar seltsame Szenen bei sind. Mit Affen und irgendwelchen Tieren, die kurz aufblinken, was immer die zu uns zu sagen haben.
Jedenfalls sieht man da, dass er alles Mögliche mitgemacht hat. Er hat den Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Seine Frau ist bei der Hochzeit scheinbar gestorben.
Die sind Pool gefallen,
ertrunken und ja. Also sein ganzes Leben war nicht unbedingt Zuckerschlecken, würde ich mal sagen, wenn man das sieht.
Ganz kurz Hitler und Kleitis sagt gleich, das ist ein vielversprechender Typ gewesen. Das kann man sehr schnell erkennen.
Ja, also erstmal ist es ja, wird sein Gedächtnis ja gelöscht dadurch, indem wir gesehen haben, was er alles erlebt hat. Und dann soll er ja konditioniert werden zu einem Agenten.
Ach ja, stimmt. Ne? Und nicht höher als Stufe 3.
Und nicht höher als Stufe 3. Aber wie heißt sie nochmal?
Ich weiß nicht, wie sie heißt. Es gibt noch so eine Handlangerin.
Ja, genau. Also Kleithis befiehlt der General Kala, ihn zu rekonditionieren, aber nur auf Stufe 3. Und als er dann den Raum verlässt, befiehlt sie halt den Leuten an dem Pult, dass sie die Rekonditionierung beginnen sollen, allerdings mit Stufe 6.
Oh nein, Stufe 6.
Nein, das übersteht er nicht.
Das wird er nicht überstehen. Aber wir hören später, dass er ja dem ganzen Löschen seines Gehirns ja widerstehen konnte, indem er was gemacht hat.
Songs von den Beatles
rezitiert hat und
Shakespeare.
Genau. Denn das menschliche Hirn ist ja unbesiegbar.
Mhm. Irgendwie so, ja. Obwohl man davon hier gar nichts gesehen hat.
Nein.
Das wird später einfach so behauptet.
Genau.
Ja. Und dann geht es weiter zur Fahrschule.
Flugschule. Ist ein Raumschiff.
Zur Fahrflugschule. Flugfahrschule. Bei Aura. Flashy soll die Hebel nach links drücken, ganz leicht. Und leicht nach rechts.
Und auch die Finger benutzen.
Ja.
Sagt sie jedenfalls, genau.
Das sind doch nur grobe Hebel.
Ja.
Also so kann ich auch ein Raumschiff steuern.
Auf alle Fälle ist der rechte Hebel für hoch und runter. Und der linke Hebel ist zum Steuern für links und rechts. So viel habe
immerhin. Nur so kommst du zu ihrem Lustmond. Und schon sind wir wieder bei Dale auf einem riesenroten Bett.
Deswegen will sie ja zur Frau machen, ne?
Ja.
Also zu seiner Frau.
Sag, was ist sie denn bis jetzt?
Zur Frau. Wer ist jetzt zur Frau gemacht?
Ich weiß es nicht. Die Reporterin.
Ja. Und sie kriegt ein namenloses Getränk gereicht.
Dieses Getränk hat keinen Namen.
Genau, aber Es sind beim Besorgen dieses Getränkes viele Leute, viele Soldaten gestorben, um überhaupt da ranzukommen.
Ja.
Das aber keiner wusste, was er besorgen soll.
Es hat ja auch keinen Namen. Es
reicht auch immer noch nicht, ihm einen Namen zu geben.
Genau.
Obwohl.
Wir haben dem Getränk aber einen Namen gegeben: Schnaps.
Ja,
oder? Denn das Getränk sollte ja das Heiraten von Ming nicht so.
Erträglicher machen.
Es sollte es erträglicher machen, danke, genau.
Und kurze Zeit später sind wir wieder bei Flash im Flugzeug, der festgestellt hat, dass er mit Dale Arden telepathisch in Kontakt treten könnte.
Ja, weil Aura ja gesagt hat, sie muss mal kurz Barin informieren, dass sie ankommt. War das nicht so?
Ja.
Ja. Und das Ganze durch Telepathie.
Und er fragt, ob er auch Dale anrufen kann.
Ja.
Ob sie seine Nummer hat, ihre Nummer hat.
Und Aura. Dann hat er sich auf sie eingetunt.
Es weigert sich Aura, aber dann nimmt er den linken Rauf-Runter-Hebel.
Um links und rechts. Nein, er nahm den linken Links-Rechts-Hebel, um rauf und runter zu fliegen. So war's. So, ja. Jedenfalls hat er ihr so viel Angst gemacht, weil er fast in diesen Felsenplanet geflogen wäre, dass sie
die Verbindung herstellt.
Dass sie die Verbindung zu Dale herstellte, genau.
Ja, er unterhält sich mit Dale und.
Dale, kannst du mich hören? Kommen.
Dale. Sie denkt erst, das ist ein Traum, aber merkt irgendwann, dass Flash noch lebt und dass er wirklich mit ihr spricht. Einen Augenblick später merkt sie aber, dass jemand kommt und sie sagt, ich muss auflegen.
Du darfst nicht vergessen, dass Flash vorher noch sagte, mein Gott, mach die Braut mich an.
Ja.
Und dann fragt sie noch, was hast du gesagt? Und er sagte, nichts. Vergiss diesen Gedanken.
War nicht für dich.
Es war nicht für dich. Das war die beste Ausrede, die ich
gehört habe. Ja, dann vergiss ich es mal.
Genau. Diese Braut, die Braut macht mich wirklich an, aber du bist nicht gemeint. Also ist alles okay.
Vergiss, dass ich das gedacht habe.
Wunderschön. Ja.
Dale gibt den namenlosen Punsch einer Zofe Bediensteten von Ming, die daraufhin einschläft und sie entkommen kann. Danach tut sie was, was man ihr gar nicht zugetraut hätte. Während sie ihre hochhackigen Schuhe immer wieder woanders platziert oder dabei in der Hand hat, überwältigt sie die Wachen mit karateartigen Moves.
Was man aber sagen muss, das zeichnet sie aber aus im Gegensatz zu Dale Arden aus der alten Schwarz-Weiß-Serie, die eigentlich ja nur gekreischt hat, wenn Flash gefoltert wurde und in Ohnmacht gefallen ist. Sie hat wirklich gerockt. Ich meine, sie hat die Wachen verprügelt, hat sich der Waffen angeeignet und um sich geballert und ist entkommen.
Das kann man als Reporterin.
Bestimmt zur Grundausbildung.
Sie sollte sich eigentlich noch mehr bewegen, was aber nicht richtig funktioniert hat, da die Klamotte, die sie anhatte, aus Metall war und sie sehr in der Bewegung eingeschränkt hat. So ein Metall-BH ist nicht unbedingt ein Sport-BH.
Interessant ist auch, nochmal kurz zu Dale Arden, die Schauspielerin Melody Anderson erzählte auch, dass es eigentlich ein sehr schweres Drehen war, dieses Films, da die eine Hälfte der Crew aus englischsprachigen Leuten bestand.
Und die anderen
die wollten einen Film machen, der eher den komödiantischen Part hatte. Die andere Hälfte der Crew war italienisch und die waren der Auffassung, wir drehen einen bierernsten Film, eher so wie Star Wars, also schon ernster und düsterer. Und die Schauspieler standen im Endeffekt immer in der Mitte und wussten eigentlich gar nicht, wie sie jetzt agieren sollten. Das macht das Ganze sehr schwer und hat sehr viel Verwirrung hervorgerufen bei den Schauspielern.
Sie haben auch sehr viel improvisiert und sich nicht immer ans Drehbuch gehalten.
Ja, sie nicht wussten, was sie genau machen sollten. Ja.
Ja, wer weiß, aber vielleicht war das genau das Richtige. Ein Augenblick später sieht man wieder die VR-Gruppe mit ihren seltsamen Brillen.
Die Männer mit den Monitorbrillen.
Die dann Zarkov losschicken, um Dale die Flucht zu ermöglichen. Aber er soll gleichzeitig natürlich durch sie erfahren, wo Flash ist. Sie stehen da wieder eine ganze Zeit auf dem Laufband.
Da erzählt ja auch Zarkov ihr, dass er gar nicht konditioniert wurde, weil er eben Shakespeare und die Beatles rezitiert hat. Und sein Gehirn eben dadurch nicht Schaden genommen hat.
So konnten sie also entkommen, ohne das erreicht zu haben, was sie wollten.
Sie haben sich auch so einen fliegenden Motorroller gegriffen, genau. Nee.
Die beiden sind jetzt entkommen, aber er hat ihr auch immer ihr seltsame Kosenamen gegeben. Schätzchen, Kleine.
Genau. Klytos sagte nach dem Motto, sie sollen erstmal Zarkov mit der Kleinen kommen lassen. Und Zarkov sagte zu ihr bei der Flucht, komm Schätzchen.
Unter anderem.
Unter anderem, genau. Also der Film war etwas sexistisch, sagen wir es mal so.
Ganz leicht, ja.
Minimal.
Nicht mehr so alt, nicht mehr so ganz so wie der von 1936. Seltsam. Jetzt sind wir auf Arboria?
Arboria.
Arboria, genau. Der auch ziemlich cool aus.
Bei Prinz Barin, ja doch. Also die Modelle, die sie gebaut haben, waren doch schon recht.
Was war denn das? Das war doch nur so ein Felsen, der da irgendwie in der Luft schwebte.
Das war ein wackelnder, wackelnder Felsen in einer, umgeben von einer Wolke, und der schwankte halt immer hin und her. Und genau, war eigentlich mehr oder wie so ein Felskrater. Und in diesem Krater war ein Wald, genau. Der, ja, wie gesagt, das Modell war schon sehr ordentlich, wo sie dann da reingeflogen sind mit ihrem Schiff.
Und den Wald haben sie in einem Flugzeughangar gebaut, weil sie kein Studio finden konnten, was groß genug ist. Sie mussten ja nicht nur den Wald bauen, sondern auch...
Den Sumpf.
Auch das, ja. Mhm. Den Sumpf.
Gebaut. Aber der wirkte ehrlich gesagt nicht so gigantisch, finde ich.
Ja, sie mussten aber schon eine Menge Wasser da reinlassen. Und als er zum Schluss geflüchtet ist und in dem Treibsand landete, da mussten sie schon eine Ecke bauen für, und auch noch ein paar andere Kulissen, die ja gleichzeitig gebaut werden mussten auch.
Dieser Kaschüt-Verschnitt des Waldes, ne? Das war ja, war schon ganz ordentliches, ganz ordentliche Kulisse.
Obwohl mich das so ein bisschen an den Yola-Planeten noch eher erinnerte.
Ja, mit dem Sumpf nachher auf jeden Fall.
Ja, stimmt, zum Schluss, genau.
War aber in dem Nebel.
Stimmt, am Anfang war es Kaschüt, der Wookie-Planet, und später war es dann...
Ja.
Genau.
Wenn da mal nicht noch irgendwo ein X-Wing im Sumpf.
Genau. Der guckt noch so raus.
Und heimlich guckt er jetzt bei dem Ritual zu, was ein zum Mann werdender Baummensch überstehen, oder in diesem Fall nicht überstehen sollte, indem er seine Hand in einen Baumstamm mit mehreren Öffnungen halten sollte, in dem sich irgendwo ein...
So eine Art Skorpion ist es, ne?
Ja, so ein grün wabbelndes Ding mit einer Zange irgendwie, Stachel. Und wenn er den falschen Ast erwischt.
Aber er war jetzt eigentlich mutig genug, seinen Arm da reinzustecken, und der Lohn ist, dass er getötet wird.
Man muss ja ab und zu mal schief gehen, sonst ist man ja nicht mutig.
Du solltest ja, glaube ich, irgendwie als, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast und dann aufgenommen wirst in die Baummenschen-Gilde da, dann musst du deinen Arm da reinstecken, um zu beweisen, dass du den Mut hast, dich dem Tier da zu stellen. Und einige haben halt das falsche Loch gegriffen, oder der Junge jedenfalls, der da gezeigt wurde, hat in das falsche Loch gegriffen und wurde von diesem Tier, von diesem heiligen Tier da gestochen. Und das sollte ja sowas wie Wahnsinn hervorrufen und große Schmerzen.
Ja, und dann, um das zu umgehen,
bat denn der Junge, dass Prinz Barin ihn doch bitte töten mag und ihm die Schmerzen und den Wahnsinn ersparen solle.
Genau. Da bin ich froh, dass es hier nur Konfirmationen gibt.
Ein ähnlicher Leidensweg.
Ja, bitte töte mich. Dauert aber auf jeden Fall länger.
Das dauert nicht zur Kirche gehen. Und den Konfirmationsunterricht, das war auch schon ein Leidensweg.
Ming hat inzwischen herausgefunden, wer Flash geholfen hat zu entkommen. Und Klytos hat freie Hand, dem Verräter ein Geständnis abzuringen. Er hat nun Prinzessin Aura mit diesen hübschen goldenen Händen gefesselt und ausgepeitscht, wo sie rotes Blut hat.
Wenn Ming ja zum Schluss eher grünes Blut hatte.
Wer hatte zwischendurch blaues Blut? Der eine.
Der zuerst getötete der Prinz da, genau, Prinz. Der Abgesandte.
Ming hatte auch blaues?
Nee, grün. Ming hatte grünes.
Grün, stimmt, genau, richtig, ja. Mhm.
Und das, genau, der Baumjüngling, der da gestochen wurde, der hatte so senffarbenes Blut gehabt.
Senf als Blut, ja.
Senffarbenes Blut, genau.
Das Auspeitschen hat bei ihr aber nicht viel bewirkt. Aber
erst die Drohung des Ansetzens der Bohrwürmer.
Nein!
Nicht die Bohrwürmer!
Ich hätte sie gern gesehen, die Bohrwürmer.
Ja, ich meine, General, wie hieß sie? Carla, ja. Hatte ja die Dose schon da.
Ja. Ja, ja. Ich dachte erst, Ming kam ja auch nochmal.
Genau,
der fragte. Der hatte noch so eine Schale in der Hand. Ich dachte, da wären die Bohrwürmer drin.
Nee, da waren gleich Nüsschen drin.
Der hat doch gerade da seine Nüsschen gegessen. Da ging doch diese seltsame Tür auf. War das jetzt ein Monitor oder stand der da?
Ich glaube, der stand da. Der stand da die ganze Zeit.
Der stand die ganze Zeit vor der Tür. Die Tür ging auf. Er stand da, hat seine Nüsschen gefuttert.
Ich dachte,
und dann fragte Kytos, darf ich sie foltern, um an die Wahl zu kommen? Ja, mach mal. Und kaute seine Nüsschen weiter.
Ist ja nur die Tochter, genau.
Und da hat dann eben Prinzessin Aura erstmal erfahren, was ihr Vater eigentlich für ein Arschloch ist.
All die Jahre.
Genau.
Weil
sie glauben, die reiche Tochter.
Ja, solange sie gut behandelt wird, ist alles okay.
Ja, sie hat ihren eigenen Lustmond, den geheimen.
Und mehrere Lustmolche.
Ja, eigentlich hatte sie ja nur Barin, weil der sollte ja auch ihr Mann werden, ne?
Von dem wir wissen.
Ja.
Und der Arzt.
Nee, der war ja nur Mittel zum Zweck.
Achso. Der Arzt. Ja, aber mit dem war sie ja auch schon da.
Mehrfach.
Siehst du? Und da sind wir jetzt auch schon gleich wieder bei ihr. Und sie geht zu Prinz Barin, um ihm ein Geschenk zu überreichen.
Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Ein Flash.
Er ist zuerst total glücklich und voller Erwartung.
Und dann kommt Flash und sagt, hi.
Hallo, sagt er.
Entschuldigung, hallo erstmal. Genau.
Ich bin's. Ich weiß nicht, ob sie es schon wussten, aber ich lebe.
Ich bin der Flash und ich bin am Leben. Ja, Prinz Barin war sehr begeistert.
Will ihn sofort töten? Oder zu Ming zurückbringen. Er verspricht ihr aber, ihn nicht zu töten. Und sie muss ja...
Weil sie ihn ja immer am Finger wickelt, nicht wahr?
Aber jetzt... Sie wird, glaube ich, danach erst gefoltert. Die beiden Szenen sind, glaube ich, andersrum.
Ja, ja. Also erstmal liefert sie ihn ja ab.
Ja, genau.
Genau. Dann musst du umschneiden nachher.
Ja. Das schaffe ich nicht. Das ist zu kompliziert. Danach werden Dale und Zarkov von den Falkenmännern überwältigt und zur Wolkenstadt gebracht. Nach Espen. Nee, Bespin.
Bespin. Espen ist ein Skiort.
Scheiße. Es spielt ja eh alles in den Wolken.
Ja. Stadt in den Wolken. Ja. Das ist auch wieder
Bespin. Also die Planeten schweben ja irgendwie in den Wolken rum.
Die Planeten schweben in den Wolken rum, aber diese Stadt in den Wolken, die braucht Triebwerke.
Ja.
Die hat ja unten diese, aber das war auch in den Comics so. Das muss man, aber da haben sie sich wirklich ans Comic gehalten.
Ja, stimmt, das fällt mir jetzt auch erst auf, dass alles alleine am Rumschweben ist, aber diese Stadt, worüber sie auch immer schwebt.
Ja.
Über einem großen Loch.
Wenn sie runterfällt, dann fällt sie aus dem Loch.
Genau, ich glaube, die Stadt schwebt eigentlich direkt über diesem
am Eingang.
Schlund da, über diesem Meer des Feuers da irgendwie. Genau, scheint ja so.
Ja, versuchen wir nicht da.
Drüber genau nachzudenken. Keine Suche nach Logik, bitte.
Danach schafft es Flash Gordon mit Hilfe eines Gefangenen zu entkommen aus einem Gitter, der aber eigentlich gar nicht ein richtiger Gefangener ist, sondern von Prinz Barin geschickt, damit Flash Gordon in eine Falle tappt. In diesem seltsamen Gefängnis befinden sich auch wieder diese Echsenwesen.
Und die sich doch eigentlich pudelwohl fühlen müssten im Sumpf.
Im Sumpf eigentlich schon, ja. Und einer von Vultans Leuten, ne? Also ein Falkenmann, der ziemlich durch ist.
Der immer sagt, du schaffst das, halt durch.
Genau.
Er schafft das zu entkommen. Logischerweise mit einem Schlüssel, wo auch immer das Schloss gewesen ist.
In diesem Bambuskäfig. Ja.
Ich hätte mehr so einen Bambusschlüssel erwartet.
Genau. Jedenfalls rennt er dann geleitet von dem
Doppelagenten.
Doppelagenten von Barin. Dummerweise in diese heilige.
An diesen heiligen Ort,
wo dieses Ritual durchgeführt wird, ne? Genau. Und wenn man diesen Ort sieht, dann muss man auch diesem Ritual standhalten. Also sagt Barin, Flash, steck mal deine Hand rein.
Wir machen das. Nee, macht er das nicht als erstes? Doch, stimmt. Barin macht das als erstes.
Barin macht es als erstes, genau.
Und Flash Gordon will natürlich nicht zurückstecken. Macht es auch.
Und ist ja mutig, er ist ein Mann.
Dann ist Barin wieder dran.
Und dann wieder Flash.
Und
dann sagt Barin, jetzt bist du dran.
Jetzt bist du nochmal dran.
Jetzt bist du nochmal dran. Und Flash sagt, sind das auch die Regeln?
Ja.
Und Barin sagt,
Das sind die Regeln.
Das sind die Regeln. Ja, die haben sich gerade geändert. Aber na, Flash ist ja ein ganzer Kerl dank Schappi und steckt seine Hand wieder in eins von diesen Löchern rein und tut dann allerdings nur so, als ob er von diesem heiligen Tier gestochen wurde. Und fleht Barin an, ihn zu töten, damit er nicht dem Wahnsinn verfällt und diese unsäglichen Schmerzen auf sich nehmen muss. Und entwendet Barin dann, während er ihn erstechen will, das Schwert und überwältigt Barin.
Ich hab dich reingelegt, sagt er.
Stimmt.
Und eigentlich flüchtet er danach nur blind in den Wald, was auch nicht unbedingt die schlauste Art
genau.
und Weise ist, zu entkommen.
Und da er nicht weiß, wie der richtige Weg ist, flüchtet er direkt ins Moor. Oder beziehungsweise in so einen Treibsand.
Hört er da nicht auch von diesem Spinnendings da?
Nachdem er aus dem Treibsand dich rauszieht, aus einer riesen fetten Liane, die aussieht wie ein Abflussrohr, dann zieht er sich halt an Land und wird dann eigentlich von, gleich im Anschluss von Spinnenbeinen, die aus dem Untergrund kommen, umgriffen und hineingezogen wieder in die Erde. Und dann kommt Prinz Barin an mit seiner Laserpistolenarmbrust.
Die in diesem Fall, glaube ich, einen zackigen Schuss hatte.
3 Schüsse abgibt.
Ach, das war's.
Genau.
Was ja auch noch eine Besonderheit dieses Films ist, dass
jede Waffe einen anderen Energiestrahl hat. Die, zum Beispiel die, mit der Dale Arden schießt, als sie entkommt, die hat so ein römisches Muster, dieses typische Zickzack-Muster.
Ja, Meanderlinie, oder?
Ja, die? Genau, genau, die Meanderlinie.
Zum Schluss, die Festung schießt mit kleinen Schwertern.
Stimmt. Die so eine Parierstange drin haben.
Es gibt wellenförmige, punktförmige
und ringförmige.
Und ringförmige Strahlen. Also sehr vielfältig, die Strahlen.
Dachten sich, aha, Star Wars. Die haben immer die gleichen Laserschüsse.
Genau, aber
höchstens bei den, mal eine andere Farbe.
Bei den
wir machen das besser.
Genau, aber bei den Luftkampfszenen hatten sie auch alle nur diese typischen Lichtstrahlen. Also die geraden, einfachen.
So ein Laser kann auch mal wellenförmig kommen.
Ja, ja, klar.
Oder zickzack.
Es ist ja eine andere Galaxis.
Genau. Da funktionieren andere physikalische Gesetze.
Als in der Star Wars Galaxie.
Als in der Star Wars Galaxie, nehmen wir an. Genau.
Ja. Was passierte dann eigentlich? Nachdem er ihn da aus diesem Spinnenwesen befreit hatte.
Da wird eigentlich dem Prinz Barin von einem der Falkenleute die Pistolenarmbrust aus der Hand geschossen.
Ach, da war das schon.
Und Prinz Barin und Flash Gordon werden gefangen genommen und in die nach Bespin gebracht. Nee, also in diese Flugstadt gebracht.
Nach Espin, ja.
Espin.
In die Wolkenstadt,
ja. In die Wolkenstadt. In die triebwerkgetriebene Wolkenstadt, genau.
Dann sieht man ein schönes rotes Raumschiff mit Kleidis an Bord, der erstmal geweckt wird.
Was einen sehr an Darth Vader erinnert.
Nachdem er
in seiner Regenerationskammer geweckt wird im Endeffekt. Ja.
Der möchte auch noch ein bisschen schlafen, da sie noch 400 Mongo-Meilen vom Ziel entfernt sind.
Genau. Weckt mich, wenn es soweit ist.
Ich schlafe auch jetzt.
Ich mach nochmal. Ich take a nap. Genau.
Tja, danach sind Flash und Prinz Barin in der Wolkenstadt angekommen. Er sieht Flashy Dale das erste Mal wieder.
Und dann kommt eine mega schmalzige Musik und eine mega schmalzige Wiedersehensszene, wo sich dann Dale und Flash in die Arme fallen und sich gleichzeitig verloben.
Als wenn sie sich schon seit Jahren kennen, was aber eigentlich erst mehrere Stunden.
Ein paar Stunden, ja, ein Tag vielleicht, ne?
Ja, maximal ein Tag.
Maximal ein Tag. Her ist ja.
Und danach kommt diese wunderbare Kampfszene zwischen Prinz Barin und Flash.
Auf dem Drehteller über dem Abgrund.
Der Drehteller des Todes.
Jedenfalls, wie war das? Barin soll irgendwie um seine Ehre kämpfen oder um seine Ehre wiederherzustellen kämpfen und entscheidet sich ja, Flash Gordon als seinen Gegner zu nehmen. Das findet Vultan cool und sagt hier, rauf auf die Plattform, ihr prügelt euch da jetzt mal.
Muss er nicht ran, oder?
Da muss er nicht ran, genau.
Er darf die Fernbedienung bedienen.
Ja, genau. Er hat so eine wunderschöne Fernbedienung, womit er diesen Drehteller, worauf sie sich, werden erstmal so ein paar Peitschen draufgeworfen, damit sie sich dann gegenseitig dann behaken können damit. Und Barin lässt sich die Fernbedienung, Vultan lässt sich die Fernbedienung geben, um dann diese Plattform zu steuern, damit sie ein bisschen so schräg ist, sich ein bisschen dreht und dass da auch so ein paar Stacheln aus dem Boden rauskommen. Damit das Ganze auch noch ein bisschen interessanter gemacht wird.
Genau. Und das geht eine ganze Zeit, bis Barin Flash eigentlich fast besiegt hat, der ihn dann aber zurückstoßen kann und er von der Plattform fällt und sich gerade noch an einem Stachel festhalten kann.
Ha, ich hab dich wieder reingelegt. Ah, nee, sag doch gar
nicht. Hätte er aber sagen können.
Hätte er aber sagen können.
Er zieht ihn auf die Plattform zurück und rettet Barin das Leben, der dann ganz angetan ist von Flash und...
Verständnislos fragt, warum hast du das getan?
Wollen wir nicht Freunde sein?
Genau. Warum hast du das getan? Menschen sind so, die machen das so.
Alle.
Alle. Also solche Leute wie Putin oder sowas, die natürlich nicht.
Ja, die haben eher die Fernbedienung.
ja, in der Tat, die haben eher die Fernbedienung.
Barin hält Flashs Hand nach oben und...
sagt, wo auch immer du hingehen magst, ich werde dir folgen.
Und versucht die Falkenmänner auch davon zu überzeugen, gegen Ming zu kämpfen, dass es jetzt an der Zeit ist, sich zu erheben.
Weil jetzt ist ja Ming, der will ja jetzt Dale heiraten, der ist ja gar nicht darauf gefasst, dass er jetzt angegriffen werden könnte.
Ja, in dem Moment wird Clytus geweckt und kommt in der Wolkenstadt an und geht schlauerweise alleine in die Stadt, wo er von Barin überwältigt wird und Flash schmeißt ihn dann auf die Plattform, wo er aufgespießt wird und ihm vor Schreck die Augen
und die Zunge
rausquillen.
Ja, also die Todesszene war schon wieder eine von diesen düsteren Sachen eigentlich eher. Genau wie diese Folterszene oder beziehungsweise die Gedächtnislöschszene von Zarkov, was ja eben zeigt, dass die eine Crew eher das Ganze ein bisschen eher so seriöser und dunkler angehen wollte und nicht so auf Slapstick war. Und die andere Hälfte ja eben den eher Slapstick-Part übernahm da.
Den ersten Schritt haben wir getan.
Die Falken ergreifen die Flucht, weil sie wissen, dass jetzt ihre Stadt zerstört werden wird von Ming, weil sie Clytus getötet haben und lassen die Flash, Dale, Zarkov und Barin alleine. Und kurze Zeit später kommt Ming an und...
Ja, Ming lässt ja eigentlich die anderen hochbringen zu ihm aufs Schiff. Außer Flash, den lässt er da. Sagen, ja. Genau, und dann lässt er sich runterfliegen und will erstmal einen kleinen Chat halten mit dem guten Flash.
Und bietet ihnen ein Königreich an.
Die Erde.
Immerhin. Wer will die schon haben?
Weil er meint ja, die Menschen sind ja jetzt durch die ganzen Katastrophen so geschwächt und so anspruchslos, dass sie eigentlich leicht zu regieren sind und allen folgen, was ihnen gesagt wird.
Aber von den Katastrophen haben wir nicht viel mitgekriegt, oder?
Nee, das war ja alles auf dem Tasten.
Da hat er immer, wenn er mal Freizeit hatte, hat er mal wieder so ein paar Tasten gedrückt.
Außerdem ist ja der Mond immer Richtung Erde gefallen sozusagen und
ist noch unterwegs.
Ist ja noch unterwegs auf Richtung Erde.
Flash lehnt ab und Ming lässt ihn alleine auf der Wolkenstadt.
Und vaporisiert sie, genau.
Genau. Währenddessen schnappt Flash sich das Gerät ein mit dem unglaublichen Namen.
Jedenfalls im Deutschen.
Wofür auch immer Falkenmänner einen Raketoped brauchen.
Falls sie mal die Flügel ausfallen.
Aber falls sie Gäste haben.
Ja. Wenn die Stadt evakuiert wird und man Gäste hat, dann muss man ja den alten Fluchtweg.
Mindestens eins.
Aber ich meine, wenn man gesehen hat, wie Flash eigentlich dahin gekommen ist, weil ja die Stadt erschüttert wurde, ist ja fast die Plattform runtergefallen und dann durch so ein Loch an der Seite, durch so eine Art Abflussloch, ist er dann durchgefallen und kam dann direkt zu diesem Raketoped.
So eine Rutsche runter.
So eine Rutsche. Ähnlich wie Luke in der Wolkenstadt.
Ich wollte gerade sagen, da wurde er von dem Falken abgeholt.
Aber das Falken gibt es hier auch.
Ja, genau. Ja. Nur nicht der Millennium.
Es sind doch mehr Parallelen, wie wir gedacht haben.
Genau. Das ist Spionage.
Jetzt sind es aufgedeckt.
Jedenfalls stellt sich dann Flash auf dieses sehr aus Pappe wirkende Raketenmotorroller-Gedöns, wo sich den reinschmeißt. Vor allen Dingen, dass das Schöne finde ich, diese zwei Wimpel hin, diese Flaggen, die da im Wind wehen.
Fehlt nur noch ein Fuchsschwanz.
Ja, der fehlt eigentlich noch. Und Flash startet. Interessant fand ich auch diese beiden vorne, diese beiden Raketen, die eigentlich aussahen wie zwei Brustwarzen. Das
war schon sehr. Die waren noch über aus dem Flash Gordon mit E.
Ja, stimmt. Aber die sind ja nachher auch auf mysteriöse Weise, wahrscheinlich weil er einen Sturzflug gemacht hat, waren ja auf einmal weg.
Tja, rausgefallen.
Wer weiß, was da alles rausgeschnitten wurde.
Ja, wollte ich gerade sagen, gibt es eine rausgeschnittene Szene, in der man noch
vielleicht irgendwas abfeuert? Hat er da vielleicht bombardiert, ich weiß es nicht.
Es gibt ja, die hatten ja einen ganzen Mittelteil noch, in dem er den Aden von aus einem anderen Königreich retten und befreien sollte. Dann hätte der Film aber 7 Millionen mehr gekostet. Nee, 5 Millionen, 25 Millionen hätte er dann gekostet und das mussten sie alles entfernen, bis er nur noch 20 Millionen gekostet hatten.
Okay.
Wer weiß, was sie dann noch, was für komische Planeten wir dann noch zu sehen gekriegt hätten.
Um 5 Millionen länger.
Flash entkommt, die Wolkenstadt explodiert und man sieht die Falken, wie sie ein bisschen wehmütig über Flash nachdenken und versuchen, ihren den Vultan zu überzeugen, dass der Flash doch eigentlich gar kein schlechter Typ ist und dass man ihnen hätte helfen müssen. Und Vultan sagte noch, ich kann keinen toten Menschen mehr helfen.
Aber dann kommt der Funkspruch von Flash auf dem Raketobet. Und er sagt,
wo bist du, Flash?
Ich bin auf einem Raketobet im Blindflug.
Du bist auf einem Raketobet im Blindflug, Flash?
Das ist der beste Satz.
Großartig.
Ja, das.
Jedenfalls, Flash hat überlebt. Und die, die Vogelmenschen sagen, beziehungsweise Vultan sagt jetzt. Vultan, genau. Sagt jetzt, dass er seinen Fehler wieder gut machen kann und eine zweite Chance bekommen hat. Und sie schließen sich Flash an und wollen gegen Ming kämpfen.
Genau.
Ja.
Währenddessen kloppt sich Dale mit Aura.
Genau, zurück im Schlafgemach von Ming.
Genau.
Diesmal mit einem goldenen Bett und keinem roten. Genau, und prügelt sich mit Aura.
Warum kommt sie eigentlich noch da rein?
Als Zwischenlagerstätte, bevor sie ja verbannt wird.
Wird sie umgelagert.
Ja, im Endeffekt hat sie ja gesagt, nach dem Motto, morgen werde ich verbannt. Ja, ich meine, das ist Ming, es ist so ein Despot, vielleicht ist ein bisschen, keine Ahnung.
Ich bin jetzt geläutert, ich bin jetzt nett, das siehst du daran, ich weine.
Dass ich weinen kann, genau, weil sie hat ganz am Anfang hieß es ja nach dem Motto, was kommt da aus ihren Augen, fragte sie. Und dann sagte Ming, das sind Tränen, das ist ein Zeichen ihrer Schwäche.
Genau. Und Aura überzeugt Dale ihr, dass sie dem Ming etwas in seinen Powerpunch tun soll. Denn der hat ein Getränk mit Namen.
Powerpunch.
Besser als das. Super, genial alkoholische Wunschpunch.
Genau. Besser als dieser Wunschpunch ohne Namen. Als dieser Powerpunch ohne Namen. Das muss sein. Sie muss ja bei seiner Hochzeit, bei Daddys Hochzeit dabei sein. Und danach kann sie erst verbannt werden. Sie soll ja mitkriegen, ne? Genau.
Ja. Danach führt Chef. Danach führt Flash einen Scheinangriff auf die Stadt, um das Schiff herauszulocken, das ihn dann verfolgt.
Mit seinem Raketoped immer noch.
Genau.
Wahrscheinlich hat er da die Raketen abgefeuert, das ist noch rausgeschnitten worden.
Ja, das ist möglich.
Das wäre jedenfalls logisch.
Und er fliegt in eine Wolke. Die sagen, sollen wir ihn da hineinverfolgen? Nein, lieber nicht in die Wolke.
Setz sie lieber in das Strom, die Wolke.
Aber nachdem sie feststellen, er kommt nicht wieder raus.
Fliegen sie doch rein. Schlau.
Obwohl die Wolke unter Strom steht.
Taktisch klug.
Über der Wolke befinden sich 8 bis 9 Falkenmänner.
8 bis 9.000.
Ah, ich hatte die Null vergessen. Das Schiff, was er ihm verfolgt, heißt übrigens
Ajax.
Genau.
Genau, es heißt Ajax.
Hier. Das Schiff taucht über der Wolke auf und danach beginnt der große Kampf.
Es taucht wie so ein U-Boot aus der Wolke aus. Genau.
Genau, erst sieht man nur so einen kleinen Stachel.
Die Rückenflosse und dann kommt das ganze Schiff zum Vorschein.
Und dann greifen die Falkenmänner zur Musik von Queen das Schiff an.
Das, wie du festgestellt hattest, sogar in Originalgröße, das nicht nur Modell, sondern auch in Originalgröße gebaut wurde für diese ganzen Kampfszenen.
Ja, jedenfalls diese eine Seite vielleicht.
Die eine Seite,
ja. Wir werden nicht das Ganze, zumindest eine Seite nach gebaut haben, ja.
Aber wir wollen auch nicht Howard Blake vergessen, der den orchestralen Score geschrieben hat, der hier beim Kampf auch besonders prägnant ist.
Los, kommt! Wir verschwinden hier!
Fantastisch, Flash! Hier!
Unterdessen wird in Mings Palast die Hochzeit vorbereitet und ein gigantisches Plakat von Dale Arden ausgerollt, was sie in...
Schnell noch gedruckt haben.
Ja.
Der hauseigenen Imperator-Druckerei
genäht haben und in Gold eingefasst haben. Inzwischen wird Barin von Aura befreit, die sagt, sie hätte sich geändert.
Du darfst ja auch nicht vergessen, sie sollte ja eigentlich zur Hochzeit gebracht werden, wo sie einen wieder von diesen Rüsseltigern, Rüsselmännern...
Mit ihren Haaren.
Mit ihren Haaren, nee, sie hatte an der Gürtelschnalle, hatte so, sie ja. Zwei kleine Messerchen, zwei Spieße. Ja. Und dann hat sie gesagt, oh, mir ist da was runtergefallen, kannst du es mal aufheben? Und natürlich, die Wache, dumm wie sie ist, bückt sich und sie haut ihnen die beiden Spieße in den Nacken und dann... schreit wieder der Rüsseltiger wie am Spieß.
Hey, wir sind Rüsseltiger.
Und auch entkommt, um Prinz Barin zu befreien. Genau.
Genau. Als er, sich, er glaubt ja noch nicht ganz, dass sie sich wirklich geändert hat, aber begleitet sie und hilft ihr. Währenddessen hört man den Hochzeitsmarsch. Die haben seltsamerweise denselben Hochzeitsmarsch wie auf der Erde.
Allerdings von Queen gespielt. Das ist der Unterschied. Jedenfalls entkommen sie durch eine Tür, die eigentlich gesichert ist. Und Ming hat den Code geändert. Aber Dr. Hans Zarkov hat es ja geschafft, weil er was hatte?
Es konnte nur eine...
Primzahl aus der Zeitmannsicht.
Ja. Es konnte einfach nichts anderes.
Nichts sein. Anderes. Ja, weil er hat sich ja auch nicht geändert, meint er.
Und im Hintergrund sieht man wenn bei der Feier ein Flugzeug mit einem Banner hinten dran fliegen.
Genau, alle haben die
Aber total nett geschrieben
in diese Himmelsbotschaft. Diese Himmelsbotschaft. Alle, das sämtliche Völker von Ming müssen die Hochzeit verfolgen, ansonsten werden sie, bekommen sie die Todesstrafe und werden sie.
Das sah so aus, als wenn das irgendwie eine freudige Botschaft ist an diesem Flugzeug. Inzwischen haben die Falkenmänner das Flugzeug erobert mit Flash und er will jetzt das Flugzeug in das...
Das Raketenschiff.
Das Raketenschiff. Flugzeuge.
Das Flugzeug. Ja, Entschuldigung.
Raketenschiff. Entschuldigung. Er will das Raketenschiff in das Schloss steuern, um die Hochzeit zu verhindern. Inzwischen wurde ein Blitzfeld um das Schloss errichtet, damit das nicht passiert. Den Gästen erzählt man, dass es Salutschüsse sind zu Ehren des Brautpaars. Und Flash steuert das Schiff alleine. Als letztes verlässt Vultan noch das Schiff unter Protest. Aber einer muss ja...
Den Heldentod sterben, genau. Ja, das ist natürlich unser Flash.
Genau, inzwischen ist Prinz Barin bei unseren VR-Brillenbeamten angekommen. Nimmt einem die Brille ab, was nicht unbedingt gesund ist. Danach gucken ihm nur noch Drähte aus dem Kopf. Und alle anderen fallen nach und nach um, wie du schon sagtest vorhin, dass sie wahrscheinlich in Reihe geschaltet sind.
Genau.
Aber ist er ein Mensch oder ist er ein Roboter gewesen?
Das weiß man nicht so genau. Ne? Ich meine, er hat ja ein menschliches Gesicht, er hat auch menschlich gesprochen. Aber wenn man ihm die Brille rauszieht, Cyborg. Dann sind da nur noch Drähte.
Wahrscheinlich haben sie ihn
das ist eine Art Cyborg wahrscheinlich.
Haben
ne?
sie ihn die Dinger da... Ja. anoperiert, dass sie wirklich nur diesen einen Job ausüben können.
Augen rausgenommen und dann einfach diese Brille eingepflanzt, damit sie nur noch den Radarschirm auf ihren Schirm haben.
Davon träumen viele Videospiel-Fanatiker.
Ja.
Mehr oder weniger. Auch Carla übersteht diesen Zusammentreffen nicht.
Genau, Carla.
Aber nicht, ja. Sie wird erschossen und löst sich in eine schwarze Suppe auf. Fließt langsam die Treppen runter und Prinz Barin schafft es, das Blitzfeld zu deaktivieren.
Indem er sein geklautes Gewehr, was ja immer noch diese
Wellenlinie
verschossen hatte, wegwirft, weil ein paar von diesen Rüsseltigern da so eine Stand-MG aufgebaut haben, sozusagen, und greift sich das Gerät, was ja viel mehr Wumms hat, und komische Lichtdisks verschießt. Lichtzwiebelringe verschießt. Genau. und kickt den Standfuß weg, genau.
Ja. Die Geschütztürme aus dem Schloss schießen auf Flash Schiff. Die Strahlen sehen aus wie kleine Schwerter. Gekreuzte Strahlen irgendwie.
Ja, Wultan war ja der Letzte auf dem Schiff und wollte ja eigentlich, dass Flash auch das Schiff verlässt, aber Flash sagte ja, es muss jemand das Schiff steuern, sonst kommt es nicht an. Es muss jemand das Schiff halt hineinsteuern ins Blitzfeld und ich bleib da.
Das Wohl vieler? Nee, das war wieder was anderes.
Ist wichtiger als das Wohl. Von wenigen oder eines Einzelnen. Okay. Spock.
Kurz gesagt, Flash steuert das Schiff in den Palast.
Das brennende Schiff.
Das brennende Schiff. Dramatisch aussehende Schiff. Alles flüchtet. Nur einer bleibt stehen und will sich das wohl mal näher angucken. Und das ist Ming. Dreht sich nochmal um und wird von hinten aufgespießt von dem Schiff.
Das hat das Schiff auch so einen Stachel vorne.
Weil jedes von diesen blöden Schiffen in Mongo muss ja so einen Stachel haben. Genau.
Das ist Vorschrift. Ohne kommst du nicht durch den Typ.
Ja. Entschuldigen Sie, haben Sie denn auch Ihren Stachel? Oh, den habe ich zu Hause vergessen. Ja.
Ming rutscht ganz langsam von dem Stachel runter und kniet, glaube ich, vor Flash mit dem Ring in der Hand und sagt ihm irgendwie, dass er ihn nie besiegen wird. Er richtet den Ring auf sich und löst sich auf und der Ring fällt alleine in den Staub.
Wie so ein alter Jedi, ne?
Jo.
Man löst sich einfach auf.
Danach kommen auch die Falkenmänner an. Alles ist am Jubeln.
Und Prinz Barin erklärt dem Volk, dass Flash sozusagen Mungo gerettet hat und von Ming befreit hat.
Genau, und dann gibt es noch eine kleine Schrecksekunde, in dem das traurig guckende Gesicht wieder reinfliegt.
Und alle denken, jetzt schießt es Flash ab, aber nein. Es salutiert dem neuen Herrscher von
Ming ist tot.
Mungo.
Es lebe der neue Herrscher Flash. Er springt einmal hoch und...
Der berühmte, genau, Flash-Jump, ne?
Ja. Lang lebe Flash, du hast die Erde gerettet.
Ja! Den er nur gemacht hat, weil die wussten eigentlich nicht, wie sie diese Szene beenden sollten, weil es gab ja keine ordentlichen, richtigen Regieanweisungen. Und deswegen improvisierten sie ja meistens. Und
dann durch mit dem Film. Yeah!
Ja! Sprang er Richtung Kamera. Richtung Fischaugenobjektiv. Genau, der ist mit in die Filmgeschichte eingegangen, dieser Sprung.
Es gibt eine große Party. Im Hintergrund formieren sich die Falkenmänner, die inzwischen Englisch gelernt haben.
Noch. Und fliegen und formen die Worte Thanks Flash. Also danke Flash.
Ist auch nett.
Ja, die können jedenfalls Formationsflug.
Und sie beschließen, zurück auf die Erde zu kommen, da Dale bemerkt, dass es hier oben zu wenig los ist.
Genau. Wo war sie nochmal her?
Aus New York.
I'm in New York City
genau,
Girl.
Genau, sie ist ein New York City Girl. Da ist ja viel mehr los, richtig.
Das sind so die Sätze, die man aus der Soundtrack-LP kommt, in der viele Dialoge sind, die man irgendwann auswendig kennt, wenn man den Soundtrack oft genug gehört hat. Ja, und dann kommt nur noch der Abspann, ne?
Ja, darfst du ja nicht vergessen, dass jetzt Prinz Barin ist ja jetzt eigentlich der Herrscher von Mungo, weil Flash abgelehnt hat.
Ja.
Und sagt seinem Volk, dass sie ab jetzt, wo Ming nicht mehr da ist, alle in Frieden leben können. Aber macht wenigstens Wultan zu seinem militärischen Führer. Warum auch immer sie eine Abwehrarmee brauchen, wenn sie jetzt alle in Frieden leben. Aber
ja, für den zweiten Teil.
Für den zweiten Teil, genau. Der dann aber nicht kommt.
Nein.
Da der Film ja leider ziemlich gefloppt ist.
So ein bisschen, ja.
Was auch noch interessant ist zu erwähnen, dass der Samuel Jackson, ist er doch, oder nee, Quatsch, doch,
Samuel Jackson,
genau, yay.
Der ist sonst überall dabei, aber da
Sam,
nicht.
Sam J. Jones, genau, dass er sich denn doch ziemlich mit dem Dino, DeLorantis, zerstritten hatte. Da gab es nämlich, er hat die meisten seiner Stunts hat er selber gemacht. Und es gab eine Szene, da ist ein bisschen was passiert. Also da kam er sogar ins Krankenhaus, weil er irgendwie so einen Cut im Gesicht hatte. Und De Laurentiis ist halt ins Krankenhaus gekommen, aber nur, um festzustellen, ob sein Gesicht Schaden genommen hat, hatte die Ärzte gefragt, oder ob er dann wenigstens so weiterdrehen kann oder ob sie irgendwas machen müssten. Und da war er ziemlich sauer. Und seitdem gab es eigentlich immer nur böses Blut und es gab immer nur Stress am Set. Und das ist dann irgendwann so eskaliert, dass Jones halt irgendwann einfach abgehauen ist, zurück nach L.A. und hat nichts mehr gemacht. Und sie mussten die letzten Szenen, der Film war zum Glück zu 3/4 abgedreht, aber die mussten die letzten Szenen dann mit einem Stand-in, also mit seinem Stunt-Double im Endeffekt, für die wenigen Stunts, die das gemacht hat, das Double, mussten sie dann noch zu Ende drehen, also die Sachen, wo man ihn von hinten gesehen hat oder ja, solche Geschichten. Und Problem war aber nur, dass das Sounddubbing nachher, also wenn jetzt zum Beispiel bei den Aufnahmen eben die Töne nicht so richtig rübergekommen sind, muss man ja nachsynchronisieren, wurden
der dann hat da eben, verschiedene Stimmen, ja.
Genau. Deswegen wurde Flash Gordon komplett einmal übersynchronisiert, aber wer jetzt dieser Typ war, der den Flash gesprochen hat, das weiß keiner. Der tauchte auch nicht in den Credits auf.
Ja, das war die Stimme von Luke Skywalker.
Im Deutschen, ja. Aber im Englischen nicht.
Ja, das ist richtig.
Das erkennt man auch sehr gut, wenn man eben Ted 1 und 2 guckt, dass die Stimme von Jones dann doch etwas anders ist.
Sie wollten ja eigentlich auch erst einen ganz anderen Schluss drehen.
Stimmt.
Wo Dale Arden irgendwie als Spinnenfrau in einem Traum vorkam oder sowas.
Ich habe das nicht mehr ganz... Den Ming ihn irgendwie über seinen Ming-Ring da psychologisch eingepflanzt hat, diesen Traum, genau. Dann, das hat man sogar noch gedreht zum Teil. Also Melody Anderson, die Schauspielerin, hatte schon so einen Spinnenkopfhelm auf und an ihrem Kinn waren Mandibeln befestigt, sie war grün geschminkt. Man hat schon gedreht.
Stimmt, ja, das hatte ich auch gehört.
Genau, und dann haben sie aber festgestellt, Moment, diese Szene führt eigentlich zu nichts und die trägt auch nicht zur Handlung bei. Die kostet nur Geld.
Stelle ich mir auch irgendwie zu ernst vor für diese Art Film.
Ja, dann haben sie das halt weggelassen dann auch einfach. Also sie haben schon teilweise gedreht, aber dann haben sie, war es billiger, den ganzen Rest dann wegzulassen.
Ja, und irgendjemand hebt zum Schluss noch den Ring von Ming auf mit einem schwarzen Handschuh.
Und wir wissen nicht, wer es ist.
Es soll ja, wenn sie den zweiten, eine Idee für den zweiten Teil war ja, dass Clytus nicht der einzige war, sondern dass das mehrere von ihm gibt und dass das Klone waren im Vorstadion zu Ming und dass er im zweiten Teil sich diesen Ring aufsetzt und im Laufe des Films wieder zu Ming wird und auch, es auch noch mehrere von diesem Clytus gibt. Da waren schon mehrere Ideen im Umlauf, aber die hat man natürlich nicht weiterverfolgt, da der Film ja wirklich weit hinter den Erwartungen zurückblieb.
Ja, was hat er gekostet?
20 Millionen.
Und was hat er eingespielt? 27 Millionen, ja, ne? Genau, also 20 Millionen für die Kosten des Drehs und die 7 Millionen für die Werbung. Und dann war das auch dann das ganze Geld eigentlich weg.
Zum Vergleich, die Star Wars Filme haben zwischen 500 und 700 Millionen eingenommen, die ersten beiden. Und waren günstiger. Man hatte vielleicht nicht ganz erwartet so viel, aber so 200 Millionen, schätze ich mal, hätten die wohl doch schon gebraucht, um eine Fortsetzung in Betracht zu ziehen.
Auf alle Fälle hat Jones später dann noch Laurentis verklagt, weil er auch einen Vertrag über 3 Filme hatte.
Was will er denn da verklagen?
Ja.
Mach jetzt die 2 Filme.
Er hat einen Vertrag über 3 Filme und dann hat der Dino De Laurentiis gesagt, ne, das lohnt sich nicht, ich mache keine 3 Filme. Das ist ja, der erste ist ja schon gefloppt.
Das ist doch eine Option für den Produzenten und nicht eine Garantie für den Schauspieler.
Tja, genau. Aber er hat einen Vertrag über 3 Filme und dann wurde halt gefeuert im Endeffekt. Und deswegen hat er versucht zu klagen. Es ist aber nachher, hat er dann auch die Klage fallen lassen.
Oh, schade, dass das nicht mehr geklappt hat.
Nee, das stimmt.
Hätten wir noch weiter gucken können.
Gibt es nicht vielleicht irgendwelche Fanfilme? Fanfilm-Fortsetzungen?
Nicht, dass ich wüsste.
Nee, auch nicht. Aber alles in allem, also der Film ist schon also ziemlich albern.
Aber er macht
auch irgendwie immer wieder Spaß. Ja, also man hat zu lachen.
Nicht zuletzt wegen der Musik, die ja nicht nur von Queen ist, von Flash wollte ich gerade sagen.
Genau. Ja, und er hat eben auch diese schönen Zitate, ne? Ich meine, wie gesagt.
Nicht die Bohrwürmer.
Was? Du bist im Anflug auf einem Raketopet im Binnenflug, Flash?
Es ist schon Trash, aber mit viel Aufwand.
Es ist Trash mit sehr viel Aufwand und optisch hier und da auch wirklich beeindruckend. eigentlich ein Film, der Spaß macht.
Ja, das ist ein gutes Fazit. Ein Film, der Spaß macht, trifft es ziemlich.
Ich meine, ich hab mir den ersten, also das erste Mal habe ich Flash mir geholt, damals in Hamburg bei Brinkmann. Oha. Da habe ich das erste Mal halt wirklich als Film dann auch gesehen. Fand ihn aber irgendwie ganz cool und habe mir dann irgendwann die erste Blu-ray, Quatsch, Blu-ray, die erste DVD geholt und die war sogar noch aus der Videothek Hard to Get, falls das noch jemandem was sagt.
Mhm. Die Parallelstraße von der Mönckebergstraße?
Nee, das, oh Gott, wo war das?
Da war die erste Videothek
was
in Hamburg.
Was war ein Landwehrbahnhof in der Nähe?
Da in der Nähe.
Das war in der Nähe vom Landwehrbahnhof. Das Ding war, da habe ich auch meinen ersten DVD-Player gekauft, der noch wirklich hardware-technisch freigeschaltet werden musste, damit er eben Code 1 abspielen konnte. Und Flash Gordon war auch eine meiner ersten DVDs. Sie war auch Code 1, also aus Amerika. Und weil es den Film in Deutschland noch gar nicht gab auf DVD.
Das dauerte ja immer ein bisschen.
Das dauerte immer ein bisschen, bis sie dann auch hier ankamen, genau. Dann habe ich mir irgendwann zum 30-jährigen Jubiläum die Edition geholt. Und jetzt vor kurzem halt diese Sonderedition, diese große für 40 Jahre Flash Gordon.
Das kommt ja. Ach doch, das war ja auch schon. Ja, dann würde ich sagen, sind wir erstmal durch. Mhm. Mit der ersten Folge über den Film Flash Gordon.
Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Und vielleicht habt ihr ein paar neue Dinge erfahren, von denen ihr vorher noch nichts gewusst habt. Für heute war es das erstmal vom Sofa. Aber wir freuen uns schon sehr auf das nächste Mal.
Tschüss.
Ja.
Tschüss.
Ciao.
Das Sofa IMAX kehrt zurück mit The Black Hole, das schwarze Loch.
Dieser Podcast enthält eigene Musik, sowohl auch Musik- und Filmausschnitte im Sinne des Zitatrechts, um sich deutlicher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Rechte liegen bei den jeweiligen Inhabern. Hier die Quellenangaben. Auszug aus dem Soundtrack von Flash Gordon von 1974 von Ralph Ferraro. Auszüge aus der Serie Flash Gordon von 1934 aus YouTube. Auszüge aus der Soundtrack-Album Flash Gordon von Queen und Howard Blake. Auszüge aus dem Film Flash Gordon von 1980 bei Universal Studios. Eine Vorfahrer-Produktion 2022.